Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, und da kannst du wirklich mit Luftgeld, aus Luftgeld machen.
Ja,
ist besser als jede Religion, wirklich.
Ja, hör auf, Bücher zu schreiben, Steiger. Mach, denk dir was raus, die Penisse größer werden.
Das kommt direkt nach dem Buch, kommt auf jeden Fall das Live-Coaching-Programm.
Ah, das stimmt. Das fehlt. Aber so für Widerstandskämpfer, würde ich sagen. So heißt so Zielgruppe
Widerstandskämpfer. Genau, größerer Schwanz im Widerstand.
Großer Schwanz durch im Widerstand. Dicker Schwanz durch Widerstand.
So, erstes so Live-Coaching ist, wie verpasse ich am besten Frontkicks auf einer Demo an Polizisten,
ganz
ohne
schlecht
gebastelt zu werden?
Ganz, ganz, ganz schlecht. Mit Bodycam und der neuen Gesetzgebung würde ich das niemandem empfehlen. Also den Tipp würde ich garantiert nicht.
Ist das schon mal Live-Coaching?
Erster Punkt ist das schon mal.
Keine Frontkicks?
Keine Frontkicks, nur Backkicks auf jeden Fall. Nur in den Rücken springen und gucken, dass die Kamera immer vor einem ist.
So, ja. Ich habe übrigens die Mikrofone hinbekommen, wir laufen gerade und es ist...
Herzlich willkommen, Flexis, bei uns in der wundersamen Rap-Woche. Ey, das ist auf jeden Fall, ich fand, es war ein super Einstieg, lass mal auch komplett drin. Sure. Flexis, wie fühlt es sich an, so jetzt bei uns im Podcast zu sein, nachdem du dein Hundeleben heute schon gearbeitet hast?
Die Erlösung, mein
Gott. Hast du sofort deine Arbeitskluft abgeworfen?
Es wie
deine
Urlaub.
Es
wie Urlaub.
Hervorragend, das wollte ich hören.
Ja, konntest du gestern schlafen? War okay?
Ja, war okay. Ja. Bin aber ein bisschen aufgeregt, bin ich schon.
Warum?
Naja, es ist halt immer so eine Drucksituation.
Ach, überhaupt nicht.
Mit Steiger kann alles passieren, oder? Man weiß immer nicht, holt er jetzt irgendwas Politisches raus, wird er einem irgendwie eine Falle stellen
und so. Hält er irgendwie 20-minütige Rant-Monologe.
Über Elon Musk.
Zum Beispiel.
Sehr gerne. Sehr gerne, immer wieder.
Zum Beispiel.
Und für alle Leute, die enttäuscht sind von Elon Musk, es ist halt einfach so. So sind die Leute aus dem Silicon Valley. Das sind halt einfach Diktatoren. Das sind so Taschenhitler.
Das hat schon so ein bisschen so die da oben Mentalität, oder?
Das ist es aber auch. Diese Leute bestimmen das doch. Wie viel Geld hat Elon Musk? Wenn der beschließt, Bitcoin zu kaufen, dann eruptiert alles.
Lass uns schnell das Thema wechseln,
bitte. Nee, Flexis, bist du jetzt mal ganz ernsthaft, bist du einfach so ein Typ, der denkt, dass so viel Geld macht, nichts bewirkt? Wozu hat man denn so viel Geld?
Naja, zum Ausgeben.
Ja, aber was geben die denn aus? Die leben doch asketisch. Dieser Jeff Bezos ist doch ein Mönch des Kapitalismus.
Ja, das ist das Krasse, ne?
Die sind doch noch nicht
so reich, weil die so asketisch leben.
Ja, aber das ist doch
nicht so wie ich immer hier, 20 Euro Croissants und dann hier.
Nein, Kapitalisten lassen ja arbeiten. Du könntest das ja vielleicht auch. Aber es gibt keine, diese richtig geilen Verschwender. Das sind ja irgendwie so alte Adlige, die wahrscheinlich dann vererbtes Geld verprassen. Das war der Sohn von Jeff Bezos. Der wird vielleicht so.
Auf denen ruhen unsere Hoffnung, oder? Dass der Sohn alles wieder raushaut.
Wüsste gar nicht, dass der Sohn
Koks und Nutten.
Nee, weiß ich doch gar nicht. Hat er wahrscheinlich gar nicht, weil seine Ex-Frau hat sich doch bitterlich über Jeff Bezos beklagt. Aber habt ihr das gehört, dass er sich eine Yacht gekauft hat, eine neue, 500 Millionen kostet die?
Bin nicht in der Milliardärsbubble, Steiger. Du
bist nicht auf diesem Twitter-Account.
Welche Instagram-Kachel verrät dir, dass er sich eine 500 Millionen
Yacht gekauft hat? Das war neulich auf Spiegel, habe ich das wahrscheinlich gelesen.
Ach so.
500 Millionen kostet die Yacht in der Herstellung ohne Beiboot. Die braucht ein Beiboot,
aber
überhaupt
das Teure
versorgt
sind nicht die Yachten, sondern der Sprit,
ja,
das
klar.
Kerosin
quasi. Die Lagerung und die Haltung und
das
die
ist,
Mannschaft
das ist,
und alles drum und dran.
Das ist das, was die Scott Storchs dieser Welt ruiniert hat. Die Unterhaltungskosten für sowas.
Die Unterhaltskosten.
Unterhaltskosten, ja.
Ja, weil Unterhaltung gibt es da
oder
nicht.
Oder auch
das Unterhaltungskosten. Da gibt es keine Unterhaltung. Das wird einfach nur, das wird genutzt. Weißt du, so. Da geht man einfach nur hin, um dann vielleicht so ein bisschen Yoga-Retreat zu arbeiten, abzuarbeiten.
Arbeiten zu lassen, Steiger.
Au, das wäre auch geil, wenn er seine Entspannung arbeiten lässt. So, ich brauche mal ein bisschen Entspannung. Könnt ihr euch da mal gegenseitig massieren? Ich gucke euch zu.
Ja, so andere für sich die Entspannung.
Ich hatte mal so einen Kumpel, der hat so irgendwie eine Ex-Freundin gehabt, die in Grunewald in so einem Tennisclub war. Und dadurch hatte der dann so ganz komische, reiche Kontakte, die gar nicht zu ihm gepasst haben. Und er hat dann immer so Uhren an die vertickt. Und er meinte, einer von diesen Tennis-Daddies hat so gesagt, ja, können wir mal ins Artemis. warte mal, fickst du selber oder lässt du auch ficken? Und der meinte, dieser Tennis-Daddy ist dann immer so ins Atems gegangen, hat dann so einen, irgendwie so einen Kumpel mitgenommen und meinte so, ja, jetzt hier, hau die mal weg, na los. Und das ist das Level von Dekadenz, wenn du andere für dich Sex haben lässt, zu deiner Belustigung.
Andere für dich ficken lassen.
Deiner Stimulation.
Aber das hat B-Tight schon vor Jahren in einem Interview erzählt, dass er das gar nicht mehr selber macht, sondern dass er nur noch zuguckt. Hm. Ich glaube, als er geheiratet hat, war das der Fall. Das war sein maximaler Tribut an die Ehe. Aber wirklich, wenn du in Live-Pornos dir einfach deine Live-Pornos leisten könntest.
Naja, das ist halt die Verkackungshöhe auch nicht so groß, ne?
Ah!
Ja, du hast halt nicht so einen Druck.
Du hast den Performance-Druck nicht.
Ja, exakt.
Habe ich ja auch in.
Du kannst aber sagen, guck mal, ja, der hat die gar nicht geil weggeknallt. Du raus. Wir ersetzen dich jetzt. Du hast nicht gut performt, deine Evaluation hat ergeben. Drei
Minuten. Es gibt im Artemis so Milliardärszirkel, die so Supertalent selber machen. Die sitzen dann so in der Jury und drücken die dann so weg. Und dann so, dirt, nee, das war nichts hier. Weg.
Das ist so Porno-Squid Game.
Herr Verwalter, ihr seid ja, ihr eröffnet mir da neue Welten. Also das, jetzt erschließt sich
neue
mir
Geschäftsmodelle.
Einiges. Jetzt macht es alles Sinn mit dieser Geschichte da über diesen Rapper, dessen Namen wir nicht mehr nennen. Und ey, oh Wahnsinn. Ja gut, okay, ey, muss ich drüber nachdenken. Redet ihr mal weiter.
Ich muss mal kurz was googeln.
Kann jemand für mich mal 20 Minuten über Elon Musk ranten? Danke.
Ja, aber wirklich, also das mit diesem Performance-Druck, das habe ich auf irgendwelchen Swinger-Podcast-Websites irgendwie auch schon mal gelesen. Mm. So, dass sich Leute da extrem unter Druck fühlen.
Naja,
okay. Das hat der Spiegel gepostet.
Irgendeine Spiegel-Plus-Story, die mich gecatcht hat.
Extra da für 20
Euro. Neben irgendwie so den Spleens der Superreichen kommt dann immer so. Das habe ich im Swinger Club falsch gemacht. Aber er ist doch auch modern geworden, so irgendwie in den letzten Jahren. Gibt es doch immer wieder auf so lifestylejetzt.de und die junge Seite von der Zeit und so. Gibt es auch immer wieder Geschichten, wie ich meine erste Swingerparty erlebt habe und so.
Ich hatte mal eine gegenüber, so eine homosexuelle Swingerparty, gleich nachdem ich eingezogen bin. Wir haben so Bonzen-Apartments auf der anderen Straßenseite und da brennt eigentlich nie Licht. Das müssen irgendwelche toten Kapitalanlagen sein, die da einfach nur rumliegen. Und irgendeiner, wahrscheinlich mal der Hausmeister oder jemand, der sich irgendwie darum kümmert, muss halt mal so eine Swingerparty dort gefeiert haben.
Also warum nicht der Hausherr?
Naja, weil der ja nie zu Hause ist.
Naja, aber vielleicht nutzt er die ja einfach nur
für nur für Partys.
Ja, das kann sein, aber ich habe bislang nur eine mitbekommen. Es war krass. Also es waren so 20, 30 Männer.
Und du konntest reingucken?
Ich konnte es von meinem
Balkon reingucken.
Ja, du kannst perfekt sehen, so die auf dem Balkon und überall und einfach gebumst haben. Es war irgendwie morgens um 5 oder so.
Ich hoffe, es war der Hausmeister. Das würde mich viel glücklicher machen, so zu wissen, dass da irgendjemand diese Spekulationsobjekte verwaltet und dann so, ja komm jetzt, die sind da nie, wir gehen da jetzt dieses Wochenende, machen wir es scheiß drauf.
Yeah. Wie läuft es ab, so rein von dem Arrangement der Leute mäßig? Sind denn immer so Pärchen zusammen gewesen oder waren das richtige Knäuel,
sechs Leuten? Es waren eigentlich so mehrere Zweier-, Dreier-Kombinationen,
Also die so sich konventionell.
Genau, die sich... offenbar.
Naja, weil ich denke mir immer weiß so,
nicht, wo wie du die
weißt du, nein, Flexis, guck mal, in der Fantasie ist doch sowas irgendwie so, malt man sich das vielleicht aus und denkt so, oh ja, so eine Orgie, voll geil. Aber dann stelle ich mir das vor, wie du das in der Realität machen würdest.
Ich hatte den
Könntest du dich hier hinstellen? Ah, das ist jetzt aber nicht so geil, wenn ich jetzt hier deinen Arschloch direkt vor. Passt doch nicht so ganz und weißt du, so.
Nee, ich fand es sah sehr menschlich aus. Also ich hab's mir jetzt nicht ewig angeguckt, aber also es war so, man hat so das Gefühl, ach mal zwei, weißt du,
okay.
Die verdünnisieren sich mal in die Ecke und manche chillen einfach und andere trinken und die machen jenes und es war wirklich so ein Get-Together einfach.
Also so was Organisches, was sich auch so,
genau.
So organisch angefühlt hat. Also jetzt aus
so wie man sich auf so einer 500-Millionen-Yacht vorstellen würde, wenn man hetero wäre wahrscheinlich.
Ja. Gut. Habe ich euch erzählt, als ich mal diesen Flyer aus diesem Schöneberger Club
gefunden habe? Wie hast du das erzählt auf jeden Fall?
Weil die Geschichte war deshalb, du kannst es vielleicht nachvollziehen, weil du hast ja auch Kinder. Ich habe irgendwann mal aus einem Schöneberger Club so ein Programm gefunden. Und das war wirklich faszinierend, weil jeder Tag hatte so eine Motto-Party.
Ah ja,
also so Schuljungen-Party, so ein Co-Spiel. Und so, ich fand es total faszinierend, okay. Hatte das in meiner Tasche und habe dann meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt. Und nachdem ich ihn so quasi versorgt und aus dieser Umkleide rausgeholt gucke ich so in die Tasche, ach scheiße, dieser Zettel fehlt. Dann habe ich mir so vorgestellt, wie du so im Kindergarten mir aus der Tasche gerutscht ist.
Ach so, Kindergarten, ich dachte so dem 14-Jährigen so und sagte Mutter, nee, hey, hör mal auf zum BJJ.
Nein, so aus dem Kindergarten, weißt du, so, und dann sieht man ja seine Kinder auch noch so an und so
weiter und so. Herr Steiger, Sie haben mir was verloren, Herr Steiger. Schon weg, naja.
Oh Gott. So wirklich die Schamensröte ins Gesicht.
Aber du scheinst ja irgendwie so eine Affinität zu haben für Zettel irgendwie. Dir kann man ja einfach so Zettel zustecken,
offenbar. Ja, das stimmt. Ich war gestern auf der LLL-Demo, Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Demo. Und da sind ja sämtliche marxistischen und kommunistischen Splittergruppen dieser Welt ansässig. Es ist ein bisschen so was Sektenhaftes auch so. Man guckt sich das auch immer wieder fasziniert und teilweise auch erschreckt an, was da so geboten wird. Und da gab es eine Gruppe kommunistische Organisationen und von denen habe ich sehr viele Zettel mitgenommen.
Und sehr viele Zettel wieder weggeschmissen.
Die habe ich jetzt gerade weggeworfen, ja, weil sie sich dann doch für die Impfpflicht ausgesprochen haben. Und dann dachte ich mir, naja, ist nicht meine Linie, meine kommunistische Linie ist das nicht.
Lifehack für dich, nimm keine Zettel mehr mit. Passt das einfach mit diesen Zetteln?
Nee, ich habe auch eine größere Sammlung mit diesen Zetteln. Also die Polizei würde sich dann doch immer wieder freuen wahrscheinlich.
Aber aus welchem Grund? Weil du denn denkst, irgendwie, ja, ist doch in 10 Jahren lustig, mal das durchzulesen oder so?
Na, erstens das und zweitens natürlich sucht man ja immer wieder nach Antworten halt so in diesen Analysen, die da aufgestellt werden. Also die Überschrift ist natürlich ein bisschen hochgestochen, aber über die Arbeit in den Massen oder mit den Massen, dann denke ich mir, ja, ist vielleicht notwendig, so eine Massenorganisation. Und dann gucke ich mir das an und dann entdeckt man halt leider doch immer wieder dieselben Phrasen. Ja klar, also, dass man sich organisieren müsste und auch, das ist zum Beispiel ja jetzt auch eine Überleitung zu deinen Themen, die du da so verarbeitest auf deiner neuen EP, ja, dass man sich da organisieren müsste, dass du das Gefühl hast, vereinzelt alleine in einem Hamsterrad zu stecken und so weiter. Das Gefühl teilen ja viele. Ja. Und dass man sich dann organisieren müsste, um gegen dieses System etwas zu tun. Es liegt ja auf der Hand.
Ja, was ist denn los mit euch? Warum organisiert ihr euch denn nicht einfach mal?
Ja, warum organisieren wir uns nicht? Warum organisierst du dich nicht? Wäre die Gegenfrage. Was stört dich daran?
Ihr habt mich noch nicht gewonnen. Also ich lasse organisieren.
Genau. Ganz kurz, ich habe die neue Folge auf dem Hinweg gehört vom Dorfkrug von Zugezogen Maskulin. Mhm. Da waren Danger Dan und Panik Panzer zu Gast, die ja Brüder sind. Und die auch so ein bisschen darüber geredet haben, wie das bei ihnen angefangen hat mit so in linken autonomen Zentren sich zu organisieren und so weiter und so fort. Und es lag daran, dass es in Aachen so recht starke rechte Strukturen gab und dann auch irgendwie mal Stress mit Leuten aus der Schule war und dann klar war, okay, da warten jetzt irgendwie jeden Nachmittag auf mich so 12 Glatzköpfe, die mich irgendwie zusammenprügeln wollen. Ja, dann suche ich jetzt irgendwo Leute, die dagegen halten.
Ja, safe.
Und dann ging es irgendwann auch im Laufe des Gesprächs darum, dass Grimm dann so meinte, ja, aber in Berlin zum Beispiel hat er nicht so richtig so einen Weg in die linke Szene gefunden. Das hat sich irgendwie alles, da hat man sich nicht willkommen gefühlt. Und dann meinte Danger Dan was ganz Gutes, worüber ich noch nie nachgedacht habe vorher. Meinte so, ja, aber das ist auch, also in Berlin musst du nicht einen Knüppel mitnehmen, weil du weißt, hier lungern überall Rechte rum und die geben dir auf die Schnauze. Das war in den 90er Jahren vielleicht in manchen Stadtteilen so, aber das ist kein typisches Berlin-Problem. So. Und da hat man dann irgendwie, es gibt nicht diese Dringlichkeit oder so dieses, ne, wen willst du in Aachen in einem autonomen Zentrum, wo sich irgendwie 20 Jugendliche, wen willst du da spalten? Worin sollen die sich spalten? So, da gibt es keine Splittergruppen und die zwei sind dann die und die fünf sind dann die.
Sie kriegen es trotzdem hin. Also spalten ist trotzdem immer möglich. Aber klar, diese Notwendigkeit, also jetzt zum Beispiel, wenn du nach Brandenburg oder Sachsen-Anhalt oder noch tiefer nach Sachsen reingehst und die Antifa-Gruppen, die sind dann natürlich mit ganz anderen Problemen behaftet, auf jeden Fall. Klar, die müssen für die ist es eine Überlebensnotwendigkeit, sich zusammenzuschließen und sowas.
Ja, und Dörfer über. Ich meine, es gibt ja nicht in jedem Dorf irgendwie eine Organisation, dann guckst du halt, wo ist die nächstgrößere Stadt, die sowas an.
Und genau, dann ziehst du ja auch dorthin, deshalb ist es ja natürlich dann auch wirklich wiederum ein großes Problem, dass die rechten Strukturen in den Dörfern halt dann übernehmen, weil die Nazis dort bleiben oder sogar gezielt zurückkommen. Also viele der Nazi-Kader, die zum Beispiel in Ostdeutschland irgendwie Nazi-Organisationen aufgebaut haben, die kommen aus dem Westen. Mhm. Ja, die ziehen dann dahin, kaufen sich irgendwelche Landgüter, da diese Antaios-Geschichten da, dieser Verlag und diese rechte Denkfabrik und so, die haben sich ein Schloss gekauft und machen dann dort halt irgendwelche Konferenzen.
Ja, aber ich bin mal 2 Jahre in Lichtenberg zur Schule gegangen, 7., 8. Klasse, auf so ein Mathematikgymnasium damals noch. Irgendwie, ich habe ja selber in Prenzlauer Berg gewohnt, aber meine Mutter war irgendwie der Meinung, hey, geh mal auf die Schule, die ist gut. Und da war es schon so, dass es viele Nazis gab, also so viele Neonazis auf der Schule. Und es gab wirklich so zwei Lager eigentlich. Es gab so die Zecken und die Linken und die Hip-Hopper, die waren halt alle so ein Bunch. Und dann gab es halt so wirklich Neonazis. Und es gab auch regelmäßig Auseinandersetzungen auf dem Schulhof, richtig, also ernsthafter auch.
Aber reden wir da gerade so Mitte 90er, späte 90er, oder was?
Ja, wann wird das gewesen sein? Ich bin 86 geboren, 7. Klasse, da war ich so 13, 14, naja, schon so 99, ja, 2000.
Aber da gab es ja in Lichtenberg noch diese Besetzung. Häuser.
Also na klar, grade, Weidlingstraße also und so. Weidling, ja, natürlich, und so da war das
da
krass.
Da gab es ein besetztes Haus, das von Neonazis besetzt war.
Ja. Ich bin manchmal mit der U5, du musstest halt, um zur Schule zu kommen, immer am S-Bahnhof Lichtenberg umsteigen und manchmal bin ich mit der U5 die Treppe hochgelaufen und es standen immer an dieser Treppe mindestens 5 bis 10 Nazis und haben die Leute angepöbelt, die vorbeigelaufen sind. Und damals hatte ich halt immer noch so eine, naja, Sir Benny Miles Skaterhose, ne, also diese Baggy Pants und Skaterschuhe und die waren immer so, hey, zieh mal deine Hose hoch und so. Und in der Zeit habe ich halt auch viel im Osten abgehangen, so meine ersten Graffiti-Kontakte so gehabt, da so in Kaulsdorf und so, bei Freunde von mir dann natürlich, die dort auf der Schule waren, dort in Hellersdorf und so groß geworden sind. Und da war das schon so, dass du regelmäßig auch Angst vor Nazis haben musstest. Und da war natürlich dann auch der Zusammenhalt ganz anders. Und dann sind wir auch in der Zeit ja auch regelmäßig auf Demos gegangen und so, weil wir das Problem war für uns viel präsenter. Und es ist schon so, wenn du irgendwann in dieser Mitte Kreuzberg-Prenzlauer-Berg-Bubble lebst, dann nimmst du auch irgendwann so dieses Problem Neonazis gar nicht mehr so krass wahr, weil du halt irgendwie, alle sind offen und links und irgendwie habe ich auch eine Zeit lang wirklich so das Gefühl gehabt, das Problem existiert nicht mehr. Mhm. Also wirklich so, oder ist gar nicht mehr als so krass wahrgenommen. Das ist schon erstaunlich.
2015, 16 ist das ja dann wieder so aufgeploppt, ja. Wo dann auch sehr viele Diskussionen stattgefunden haben, ey, wir müssen die Randbezirke, wir müssen raus, wir müssen da mal wieder so quasi im Umland aktiv werden und so. Aber das hat aus dieser Mitte, also Kreuzberg-Antifa-Szene nie wirklich so richtig gezündet, also dass man da rauskommt.
Ja, es ist hier wirklich einfach nicht präsent und da verstehe ich die Argumentation von den Jungs total, dass wenn das sozusagen einfach etwas ist, was vor deiner Nase stattfindet, du auch viel mehr das Bedürfnis hast, dann auch was dagegen zu unternehmen. So.
Wie gesagt, aus dem Grund war natürlich eine große Organisation im letzten Jahr, dieses Deutsche Wohnen Enteignen. Das war ja auch spektrumübergreifend. Also ich meine, da gab es ja auch genug Ansatzmöglichkeiten und Mitmachmöglichkeiten. Und,
ja, und das
hast du ja auch unterschrieben. Und das betrifft
ich habe das unterschrieben, obwohl ich es teilweise auch kritisch betrachtet habe, aber aus rein juristischer Sicht. Aber das ist jetzt, das wird jetzt zu tief. Aber ich habe es trotzdem unterschrieben, weil es mich ja auch betrifft. Das ist ja wieder genau das gleiche Phänomen. Es betrifft alle und dann haben alle das Gefühl, sie müssen was dagegen unternehmen. Und es betrifft eben auch die Leute, die halt in ihrer Woken-Kreuzberger Bubble aufgewachsen sind. So, ne? Das ist dann halt irgendwann schon, da ist es dann schon wieder leicht, sich zu organisieren.
Genau, und auf solche Themen müsstest du natürlich viel mehr aufspringen oder dahingehend müsste man sich organisieren. Ja. Ich meine, was steht denn jetzt gerade an? Also wenn du die Probleme der letzten 2 Jahre betrachtest, dann müsste man sich jetzt eigentlich für eine Vergesellschaftung des Gesundheitssystems aussprechen. Dann musst du halt einfach sagen, passt mal auf, das, was hier gerade passiert mit Fallpauschalen und wie ihr die Krankenhäuser finanziert, dieser Pflegenotstand, der ist hausgemacht. Mhm. Weißt du warum? Weil die,
wie werden die Krankenhäuser
finanziert? Die Krankenhäuser kriegen pro Intensivbett Geld.
Ja,
das
privat.
Heißt, die haben mehr. Die haben mehr davon, wenn sie viele Intensivbetten belegen. Mhm. Das heißt, Deutschland hat im Verhältnis, im europäischen Verhältnis, mehr Intensivbetten als jedes andere Land, aber genauso viele Pflegekräfte wie jedes andere Land. Das heißt also, Intensivbetten erfordern halt eben auch mehr intensive Pflege. Das heißt, die Pflegekräfte sind komplett am Anschlag. Aber die Krankenhausbetreiber geben halt auch nichts ab. Also zum Beispiel, im Messezentrum ist nach wie vor das Corona-Zentrum eingerichtet mit 500 Betten. Es steht komplett leer, weil kein Krankenhausmanager lässt einen Intensivbettenpatient gehen. weil sie halt pro Intensivbett bezahlt werden.
Ja, Krankenhäuser sind ganz normale, profitorientierte Unternehmen.
So, und das
und
aber
die gucken ganz normal, was haben sie für Einnahmen, für Ausgaben, und dann wird auch einfach ganz genau geguckt, wo muss gespart werden und was machen Unternehmen als allererstes? Kosten reduzieren. Wo kann ich das? Genau. Beim Personal.
Ja.
Also das ist ganz, ganz Standard. So, ne? Und das ist ja genau das Problem, dass es da ja eigentlich keine staatlichen Regulierungen gibt, die solche Probleme auffangen, obwohl sie das eigentlich sollten.
Naja, gut, probieren es natürlich mit immer neuen Reformen, aber im Endeffekt müsste man natürlich sagen, ey, staatliche Vorratshaltung, also das ist halt eben auch Lager, also naja, einen gewissen Vorrat hältst, dann ist es halt teuer. Wenn du ein Krankenhaus auf dem Dorf oder auf dem Land aufrechterhältst, dann ist es teuer, es lohnt sich nicht, es rentiert sich nicht, aber es wird auch gebraucht.
Natürlich,
das ist doch der Punkt.
Ja.
Na, im Zweifelsfall möchtest du nicht 50, 60, 70 Kilometer weit fahren müssen, sondern dann wäre es schon cool, wenn du in 20 Kilometer Entfernung dein Krankenhaus hättest, dein Dorfkrankenhaus.
Ja. Und da nicht jemand steht, der irgendwie seit 36 Stunden arbeitet und irgendwie die siebte Bahn Speed geballert hat und während er dein Röntgenbild
macht. Das machen die doch nicht.
Das machen die schon.
Wirklich?
Natürlich.
Ja, du bist so der Mann für diese Substanzen.
Der Substanzmann. Nee, ist mir schon aufgefallen. Also ich bin wirklich mal, irgendwann hatte ich einen Bänderriss vom Fußball. Das hat einfach so krass wehgetan, dass ich nachts in die Unfallklinik gefahren bin. Und ich hatte da so einen Arzt vor mir und dachte mir so, Bruder, du bist doch druff. So, ja.
Ich glaube, so Anästhesisten haben überhaupt keine Scheu,
irgendwie
in den Arzneimittelschrank zu greifen, oder?
Die kommen morgens zur Arbeit und dann erstmal kurz einen Tropf. Dann wird erstmal alles da an Mineralien und so, was du brauchst, reingeballert. Dann geht es dir wieder gut und dann geht es von vorne los. Also ich meine, das ist doch auch so ein Standardding bei Leuten, die viel arbeiten.
Auf jeden Fall, du arbeitest auch viel, deshalb gleich die erste Überleitung zu deinem Song von deiner neuen EP. Wann ist die rausgekommen?
Die ist im November rausgekommen.
Im November, aber wir haben dich jetzt erst in der Sendung, schade, aber eigentlich auch ganz geil, weil wir können uns natürlich...
Nach der EP ist vor der EP.
Sozusagen, du hast ja auch genug Material eigentlich für noch mehr.
Wird auch noch mehr kommen jetzt
demnächst, ja. Aber dann würde ich sagen, Hundeleben...
Hau rein.
Spielen wir doch als programmatischen Titel für alle da draußen, die ihr auch in diesem Hamsterrad gefangen seid.
Die Themen der Woche.
Steiger, ich habe wirklich die MC René-Doku geguckt, die du mir aufgetragen hast.
Oh, die habe ich nicht geguckt.
Das dachte ich mir. Aber es war ein richtig schönes Porträt seiner frühen Zeit in Braunschweig. Und dann auch so ein paar alte Wegbegleiter, die zu Wort gekommen sind und gesagt haben, ja, irgendwann, der war so jung und der war der jüngste von uns allen, aber der war zu groß, der musste dann, so, wir konnten dem hier nichts mehr beibringen, der musste dann von Braunschweig wegziehen nach Heidelberg.
Nach Heidelberg.
So. Einen Moment gab es da und über den möchte ich mit euch reden, weil ihr diese Sache aus der anderen Perspektive mitbekommen habt. Und zwar hat er dann erzählt von so einer der ersten Jams und er meint, das war so surreal, weil das gab so dieses Jugendzentrum da und da war ein Club und so und da gab es ab und zu Breaker und so, aber dann auf einmal sind irgendwie Leute aus Berlin und Hamburg und so auch aus so größeren Städten dazugekommen und alle hatten da das gleiche Mindset, alle fanden Hip-Hop geil und alle wollten auch breaken und auch scratchen und auch freestylen und Dings. Und das ist dann aber ausgeartet am Ende, weil ein paar Berliner da den Plattenspieler geklaut haben und ganze Dinge auseinandergenommen haben und alles weg so.
Immer, ja.
Genau, und ich kenne diese Stories eben auch nur aus der Berlin-Sicht. Und dann früher, wenn wir irgendwo hingefahren sind, haben wir alles gefickt und alle haben keine Faxen machen. Wir haben dann noch am Hintereingang haben wir selber Geld genommen und so. Wer hat uns das erzählt neulich?
Jack Orson.
Wir haben dann eine zweite Tür aufgemacht, haben dann einen Zehner genommen, Eintritt und sowas. Und ich kannte immer diese Perspektive und dachte mir immer so, ja, Mann, die Kings, ja, Mann, Berlin, ja, Mann, Telemus ab und so. Und da dachte ich mir, diese armen Kinder, ne, da sind so 16-Jährige, die sich denken, oh, Freestyle, das ist das Allergeilste. Und dann kommen da so besoffene Jugendliche und nehmen dein Jugendzentrum auseinander und du hast auf einmal nichts mehr. Und die Stadt macht dann irgendwie da noch Faxen und sagt so, ja gut, diese Jugendjams müssen wir erstmal unterbinden, da ist erstmal in Zukunft, ne, das ist so Panne irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt eigentlich.
Ich glaube, weshalb diese Stories auch so legendär geworden sind, ist wegen diesem Odem on the Run Buch, was ja, glaube ich, so jeder, der irgendwie mal gesprüht hat, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Nee, ich kenne Odem vom Namen, aber.
Ist so dieses, so eins der legendären Bücher, die ich so mit 13, 14 gelesen habe, um so hooked zu werden, was so Graffiti und so betrifft. Und da beschreibt er das halt sehr, sehr anschaulich oder lässt beschreiben.
Chef,
muss man ja mal wirklich so sagen.
Schreib mal.
lässt beschreiben und da erzählt er halt eben auch, dass die angefangen haben, diese ganzen Jams auseinanderzunehmen und da gibt es diese eine wunderbare Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, wie irgendwie Cora E. oder so versucht, eine Schallplatte in ihren Rucksack zu kriegen, also ihre eigene und die ist wohl aber zu groß für den Rucksack und er geht halt so hin und zerbricht diese Schallplatte in zwei Hälften und so nach dem Motto, jetzt passt sie in deinen Rucksack rein, so mäßig. Also keine Ahnung, ob es so ein Top-Story ist, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der Berliner Sicht, um diese Zeit so zu beschreiben, so dieses Assi-Tum, so dieses, wir kommen dahin, wir sind die Arroganten, wir sind die Einzigen, die writen können, wir zerficken hier jetzt alles.
Also wie gesagt, ich habe das ja auch 100 Mal aus der Perspektive gehört und denke mir, ja, hab das nie hinterfragt, ob da irgendwas nicht cool dran ist, weil die anderen sind ja die Opfer. Aber eigentlich hat man sich seine eigene Subkultur so ein bisschen zersprengt, weißt du?
Er hat sich seine eigenen Jugendhäuser zerfickt. Ja, ich meine, die ganzen Einbrüche, die im Hip-Hop-Mobil oder im Hip-Hop-Haus in Steglitz stattgefunden haben, das waren die Jugendlichen selber.
Die da aufgenommen haben
eigentlich. Ja, klar, natürlich. Ja. Die dann am nächsten Tag kamen, was, wir können nicht mehr aufnehmen, was ist da los? Ja, weil alle Plattenspieler zweimal im Monat irgendwie das Ding da leergeräumt wurde.
Ja, und ich glaube, das ist dieser Hip-Hop-Ruf. So, also es war ja mal eine Zeit lang so, dass die Hip-Hop-Kultur so eine Assi-Kultur ist von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie auf alles scheißen und so. Ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, dass das so lange...
Ich erzähle mal vielleicht drei Geschichten darum. Also ein Element an dieser Geschichte ist ja eigentlich, was du gerade erzählt hast, man lebt so vor sich hin und denkt irgendwie so, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der Hip-Hop kennt. Und dann plötzlich gibt es eine Jam. Mhm. Ja? Und dann wird eine Jam veranstaltet und dann merkst du irgendwie so, aus ganz Deutschland kommen andere Leute und die sind dann auch auf dieser Jam. Mhm. Ich hatte immer dieses Pech, dass ich mir diese Fanzines gekauft habe und von diesen Jams immer nur gelesen habe, wo sie dann in Stuttgart Mitte im Jugendhaus anscheinend stattgefunden haben. So. Hm. Ich habe das quasi immer nur, oder
im
ich
Nachhinein gelesen.
In Berlin bin ich dann immer zu New Noise gegangen, habe mir diese Fanzines gekauft und dann habe ich so gelesen, am 15. Januar, am 12. Januar war auf der Insel wieder eine SWAT-Posse-Jam. Schade. Ja, leider verpasst, weil auch diese Fanzines kamen ja nicht regelmäßig raus, also die kamen dann teilweise wirklich raus, als die Partys schon vorbei waren. Ja? Die hatten so einen Veranstaltungskalender. Du hattest ja kein Internet. Yeah. Das war ja richtig verrückt. Du bist ja, deshalb nehme ich wahrscheinlich auch von jedem noch Zettel an, weil ich in dieser Zettelgeneration ja aufgewachsen bin. Es gab Flyer, ja, daraus hast du deine Informationen oder es auch Fanzines und daraus hast du deine Informationen bezogen und deine Veranstaltungen bezogen. Ja. So, das war das eine. Und das andere war, wenn wir in Berlin Hip-Hop-Partys veranstalten wollten, ja, dann haben wir keine Räume gekriegt. Ja, wir sind ja von Schokoladen zu, was weiß ich, Akut oder sonst irgendwas
gerannt.
Und keiner hatte Bock, Hip-Hop-Veranstaltungen zu machen, weil alles zugeteckt war und weil du safe eine Schlägerei hattest.
Immer. Und das Problem ist ja auch so, und es war auch ganz lange zum Beispiel auf diesen Inselpartys so. Ich glaube, es war auch so eine der ersten Partys, wo ich irgendwie eins der ersten Konzerte von Echo und Savage gesehen habe, wo Echo noch sein Backup war, zusammen mit Jack Orson und so weiter. Oder auch halt irgendwie damals von MK1 und so gab es ja diese ganzen Inselpartys, wo damals so alle Untergrundrapper, die in Berlin irgendwie angesagt waren oder irgendwie am Start waren, mal aufgetreten sind.
Bei der Insel der Jugend.
Bei der Insel der Jugend. Und es war jedes Mal so, dass irgendwie die Quote Frauen-Männer war so 98 Männer, 2% Frauen.
Auf safe.
Und es war immer so, dass auf dieser Brücke, da gibt es ja diese lange Brücke zu dieser Insel, und dort war es immer so, dass Leute abgezogen wurden, Leute geschlagen wurden, Massenschlägereien gab, die ganze Party aufgelöst wurde um 3 und irgendwann hatte einfach keiner mehr Bock darauf.
Du hattest auch immer das Problem, irgendwie eine Security zu finden, die mit dieser Situation umgeht, weil du hattest oft halt aus Security, die das überhaupt nicht gepeilt hat, die einfach auch Hass auf diese ganzen Leute hatten, die da kamen. Ja, und dann brauchtest du eine Hip-Hop-Security und die besten Erfahrungen, die wir dann am Ende gemacht haben, waren mit diesen Leuten von OGS. Das waren aber Leute, die selber gesprüht haben, die ganz handfest waren und die es einigermaßen gepeilt haben, mit Hip-Hopern zu sprechen. Hm. So.
Aber, ja, das heißt, du brauchtest aber immer eine Tür, die halt selber aus diesem Kreise kam. Ja,
und also das war das Beste.
Ja, darauf musstest du ja auch Bock haben. So, ne? Weil am Ende hattest du dann, wenn du keinen Stress hattest mit den Gästen, am Ende noch Stress mit deiner eigenen Tür.
Ich muss sagen, also mit den Leuten, die haben das eigentlich dann wirklich ganz souverän gehandelt. Ja. Das waren so die Leute,
deswegen, ich weiß, mit denen
ich am besten Erfahrung hatte.
Auf so Sprüherpartys waren halt meistens auch, war die Tür bestand aus Oldschool-Sprühern. Mhm. Weil sozusagen die Leute davor Respekt hatten. Also natürlich waren es auch Leute, die halt körperlich irgendwie dementsprechend fit waren. Oder groß und breit, aber es war halt meistens war der beste Weg, um sozusagen Stress zu vermeiden.
Diese Schlägereien sind ja auch ausgeartet mit Backsteinen und allem drum und dran. Das ist halt richtig.
Das war richtig krass. Also es war. War nicht schön auch teilweise. Also
nee.
Es war,
das nämlich zum ersten Mal der Satz, weißt du, weil das wird immer gesagt, boah, damals war schon hart, oder? Wir haben schon ein ganz anderes Kaliber.
Nee, es war.
Aber cool ist doch nicht, oder?
Es war einfach nicht cool. Es war einfach nicht schön und. Ich meine, ich kam ja sogar noch von außerhalb, ich hatte ja gar keine Crew, ich bin ja gar nicht in Berlin aufgewachsen und so. Für mich war das immer.
Also du warst gefickt einfach, als du hier ankamst.
Total strange. Ich bin auf jeden Fall mal bei Accident verprügelt worden auf dem S-Bahnhof Schöneweide. Da gab es nämlich noch weiter draußen gab es auch irgendwie einen Veranstaltungsort. Ich weiß nicht, Allende-Club oder sowas. Keine Ahnung, es gab mal in Köpenick oder so.
Da Adlershof, meinst du, glaube ich, da dieses Ding.
Oh, so, Gott. Und auf dem S-Bahnhof Schöneweide, ich bin so zusammengetreten worden, ich konnte am nächsten Tag mich nicht mehr bewegen.
Weil die dachten, du wärst jemand von einer anderen
Crew. Keine Ahnung, weil die da irgendwelche Leute zusammengeprügelt haben und ich meinte, ey, Leute, hört mal auf. Und dann hatte ich sofort auch eine sitzen. Und nicht nur eine, sondern drei.
Ja, es war eine sehr gewalttätige Zeit. Und vor allen Dingen, wenn du so junger Sprüher warst und so und dann halt immer mit den Älteren Stress hattest. Und dann, es ist halt auch nicht so ein angenehmes Gefühl, wenn irgendjemand zu dir meinte, so ja, ich habe mit der Eisenstange in der Köpi auf euch gewartet und keiner ist gekommen und so. Also... Es war schon eine krasse Zeit, aber ich glaube, dass deshalb eben auch viele Berliner, die halt in dieser Zeit groß geworden sind, eben so diese Ellenbogenmentalität halt haben, so, und dieses komische für sich und immer so ein bisschen aggressiv und immer so ein bisschen verpiss dich mal und so, weil man, glaube ich, schon einfach, man musste schon so ein bisschen dickes Fell haben, aber auch als Jugendlicher.
Bist du noch in dieser Sprüher-Szene unterwegs? Ich habe wirklich den Eindruck, dass diese älteren Sprüher halt auch...
Alle gechillt geworden sind, oder?
Na, ich habe... Oder sie sind so ein bisschen hängen geblieben.
Ja, stimmt. Es gibt so zwei Variationen. Es gibt so die, ich bin hier Grafikdesigner und oder Kommunikationsdesigner-Typen. Und es gibt auch die hängen geblieben sind, das stimmt, ja. Aber ich wenig, also von meinen Leuten hat eigentlich fast jeder aufgehört und wenn, dann machen die jetzt alle irgendwas anderes.
Ja gut, ich meine, der Lifestyle, irgendwo nachts 3 Stunden im Busch zu hängen, um dann einen Zug zu meinen, ist auch, und dann am nächsten Tag irgendwie trotzdem noch auf Arbeit, weil man muss das ja finanzieren, dass man sich dosen und so, das verleitet ja zum kompletten Klatschen bleiben. So.
Ich glaube auch, dass die Paranoia, also dieser Verfolgungsdruck, den die dann natürlich dann irgendwann mal auch
plus aufgebaut das und Paranoia haben. Auf Drogen noch mal, macht nochmal mehr Spaß.
So, ja, und dann kommen die Braunschweiger und dann kommen diese Trottels aus Berlin und zerlegen dir deine Jams.
Und wie
und ich glaube, Braunschweig ist halt wirklich auch richtig am Arsch gewesen, weil es halt so Zonenrandgebiet war. Das war so quasi die erste Stadt, die man erreichen konnte. Hannover war schon so ein bisschen weiter. Aber da waren dann auch viele Jams, also Hannover waren ja dann die ganzen Battle of the Year Veranstaltungen, sind haben damals stattgefunden und da sind ja dann die Berliner Breaker auch hingekommen, die ja auch, die damals noch ein bisschen enger, glaube ich, auch mit den Sprühern verzahnt waren.
Ja, ja.
So Berlin Rap gab es ja damals gar nicht so richtig später. So.
Ja, ja, es war wirklich immer erst so Graffiti und B-Boying und dann erst irgendwann hat sich die Rap-Szene entwickelt. Und dadurch, dass die Rap-Szene vor allen Dingen in Berlin auch so Sprüher geprägt war, war sie, glaube ich, auch so rough. Also das ist meine Theorie. Mhm. Und hatte so ein bisschen auch diese Fuck-You-Mentalität, so die gerade so die Sachen, die dann halt erstmal berühmt wurden. Davor gab es ja schon jahrelang diesen Straßenrap, ne? Also was weiß ich, vor Agro-Berlin-Zeiten und vor Savage und sowas, da gab es ja auch schon die ganze Zeit Crews, die so einen ähnlichen Stil gerappt haben. Es wurde halt nur nicht Fame. Und die Attitüde war ja immer dieselbe eigentlich. Kreuzberg zum Beispiel oder Neukölln ist ja schon immer auch so ein bisschen so ein Abziehen war ja auch so ein bisschen cool einfach, ne? Ja, hier mal die Jacke dort und bla bla bla. Mhm. Das war ja auch schon immer so ein bisschen so einfach, wie du schon sagst. So, es war cool, man hat sich immer damit gebrüstet, aber eigentlich fanden es alle scheiße und jeder hatte Angst. So, ne?
Und es ist auch wieder die eigene Szene kaputt, ne? Oder eigentlich so sein eigenes Umfeld zerlegen. So, du hast locker Leute abgezogen, die wahrscheinlich die gleiche Musik gehört haben wie du und wahrscheinlich so ein halbwegs ähnliches Mindset hatten, nur dass die halt ein bisschen schwächer waren.
Ja, irgendwie ist es auch cool, dass es vorbei ist. Irgendwie, es hat schon auch viel hervorgebracht.
Ja, aber so. Die Leute von heute sind einfach zu weich.
Die organisieren sich nicht, Steiger. Die organisieren sich einfach nicht.
Die sind einfach zu weich. Wenn vorstellen? Wir das so miterlebt hätten, was wir so durchgemacht haben.
Die hängen immer nur am Internet, weißt du?
Ich weiß auch, dass ich Stadthaus Böcklerpark war ja auch immer so eine Geschichte, wo es auch immer so, oh, geht man da jetzt hin, geht man da. Man war wirklich aufgeregt, um auf Partys zu gehen, ich weiß nicht. Aber das kennt man wahrscheinlich, oder? Ich war immer aufgeregt. Wenn ich zur Eishalle Kornwestheim gelaufen bin, hatte ich auch immer Schiss, dass mich Thorsten Stuber findet und mich verprügelt. Hat er auch gemacht.
Thorsten. Regelmäßig. Ja, oder Maifest, Naunienstraße, war doch auch bis vor ein paar Jahren immer noch so belastend.
Immer anstrengend.
Du bist da reingegangen, du hast gedacht, so okay, wow, Alter, hier ist jetzt gerade eine Straße voller purer Aggression. So, weißt du, so alle gucken komisch, alle sind so, wer ist er jetzt? Tracks wird sich geboxt in der ersten Reihe.
Als es da in dieser Naunienstraße drin war, ich weiß nicht,
Ja.
Das wurde ja dann irgendwann mal verlegt von dieser Ecke Marianenstraße, wo es ein relativ offener Platz war, wurde es dann in die Naunienstraße hinein verlegt. Ja. Und dann war das auch wirklich so, da bist du so vorbeigelaufen, hast reingeguckt und dachtest, okay, das ist so jetzt hier Mordor. Hier stehen die ganzen Orks und hauen sich gegenseitig auf die Fresse und hoffentlich kommen die nicht raus aus dieser Sackgasse. So, ja. Aber dann gehen wir nicht rein, weil da ist es böse. Da wohnt das Böse.
Wenn du auf der Bühne gerappt hast, dann hast du Eier gehabt. So.
Und dann halt Stadthaus Böcklerpark und ich beobachte irgendwie, wie einer sich mit seiner Freundin streitet und ich gehe so zu ihm hin, weil ich wollte ja so sein und ich so, hey, sie will nicht mit dir streiten und ich lege ihm diese Hand auf die Schulter und diese Hand, die biegt sich nicht, sondern die bleibt auf dieser Schulter gerade liegen und ich dachte so, das war auf jeden Fall ein Fehler.
Sehr große Schultern.
Kannst du es nachvollziehen, dieses...
Ja.
Oh, ich dachte, da hört deine Schulter auf. Schade.
Ich wusste nicht, dass du eine Backsteinmauer unter deiner Jacke trägst.
Aber wahrscheinlich war es dann halt schon wieder so offensiv, dass derjenige perplex war, oder? Dass
ein bisschen. Also es ist mir nichts passiert, aber ich habe mich dann auch verpisst, glaube ich. Weil ich hatte dann den Eindruck, der sucht mich. Also so, der hat
die mich... Die will schnell... ich mit dir streiten, ne? Ach, egal.
Ihr
macht das schon.
Du, ja, also ich wollte mich da jetzt nicht einmischen. Ich dachte...
Vielleicht hat die wirklich mit einem Typen geschrieben, kein Plan.
Ich gehe mal...
Ja, Steiger, du musst dir einfach angewöhnen, Leute dazwischen gehen zu lassen.
Ey, ganz kurz, da haben wir gerade nämlich die News, die ist die perfekte Symbiose aus jemand anders etwas machen lassen und der harten Sprayer-Szene. UFO wurde verhaftet in Charlottenburg.
Das stimmt.
Am Schacht.
Auch bei Graffiti.
Ja. Und hat er selber gemalt?
Er hat malen lassen.
Ja, hat er gesagt, dass er es nicht war.
Perfekt.
Aber ist es nicht einfach nur die Ausrede dafür, dass das
Beste.
Ja, safe. Safe ist die Ausrede.
Beste. Aber
ist ja
egal. Aber Flex, das dürfen wir deinen Beruf nennen.
Du kannst es sagen.
Ja, du bist Anwalt, oder?
Ja, ich bin Rechtsanwalt, ja.
Und? Wie stehen die Chancen?
Wird nicht so ziehen wahrscheinlich. Ne?
Warum?
Naja, okay,
muss man es ihm nicht nachweisen?
Ja, sie müssen ihm nachweisen, dass das gemalt hat, was schwierig wird. Aber ich meine, sie können ja schon mal nachweisen, dass er drin war und dass er dabei
das
war.
Das ist das Hausfriedensbruch.
Du kannst theoretisch, auch schon Indizienketten bilden und sagen, na gut, okay, da sind zwei weggelaufen, es waren drei Leute, vielleicht sind da drei Bilder dran. Also je nachdem, was du sozusagen für... Und die sehen unterschiedlich aus, also das geht schon, aber es ist schwieriger. Also die Ausrede ist nicht schlecht.
Die Ausrede,
die ist nicht schlecht.
Ich fand die genial. Also
die funktioniert schon.
Ich fand die genial. Nee, ich bin nur mitgegangen.
Also, hey, ich bin doch viel zu reich, um selber zu malen. Ich hab einen malen lassen.
Das ist geil.
Das ist wirklich, alleine die Ausrede, wahrscheinlich ist er nur malen gegangen, um sich basteln zu lassen, um dann die Ausrede zu bringen, damit die in den Medien landet, weil das ist der perfekte Move. Finde ich perfekt.
Dann gab es eine News, da habe ich leider nur die Überschrift gelesen und die News gar nicht dazu gelesen, aber die fand ich schon so gut. Jason Derulo prügelt sich, weil er Usher genannt wurde.
Ja. Finde ich konsequent.
Auch genau das gehört.
Irgendwie so.
Wie, du nennst mich Usher?
Ich bin doch
Jason Derulo. So, dann habe ich eine News gelesen und zwar...
Ganz kurz, hast du mitbekommen, was UFO noch gemacht hat letzte Woche?
Ja, 50.000 seiner Freundin geschenkt. Freundin.
Warum hat er nicht die 50.000 einfach den Bullen gegeben, die ihn gebastelt haben? Meinst du, die hätten...
Das wäre ja Bestechung.
Ja, das ist true.
Das ist nicht gut.
Das ist geil. Ich habe sogar dieses Video, wie er ihr das schenkt, ich habe das sogar... Als er das gepostet hat, habe ich das sogar live gesehen. Also er war irgendwie mit seiner Freundin essen. Die hat die ganze Zeit so eine Maske, damit er sie auch filmen kann. Also so eine Spitzen oder so, wie so aus Spitze.
Oh,
so eine Gesichtsmaske.
So eine spanische Maske?
Ja, warum trägt die immer einen Strumpf? im Gesicht?
Weil ich glaube, das ist, man darf nicht wissen und so, und sonst wird die auf der Straße.
Ach so, ich dachte, das wäre so Mode, dass das so Balenciaga-mäßig ist.
Auch wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich was
hast du nehmen können. Das ist so wie so eine spanische Infantin, die bei der Trauerfeier
übernimmt. Nee, das ist, sieht cooler aus. Das sieht schon modisch aus.
So wie ein Schleier?
Ja, nee, das sieht so. Okay. Das sieht
wie auf den Kopf abgestimmt fast schon. Ja, so als ob das für sie geschneidert wurde aus einem, aus einem sehr teuren Netzstrumpf.
Ja, genau.
Egal, auf jeden Fall.
Bei Miss Rap oder was?
Ähnlich, ja, ähnlich. Jedenfalls habe ich das, also als er das live gepostet hat, habe ich das so ohne Ton gesehen und war einfach nur so, ja, okay, gut. Also das macht ja so Ami-Rapper dauernd, irgendwie Cardi B schenkt dann Offset so, guck mal im Kühlschrank, ach, 1 Million, naja. Und so, aber einfach nur dann Scheine. Und dann heute nochmal in so, ja, was war letzte Woche los, nochmal so die Überschriften gelesen und dann das nochmal auf Halal Gossip mit Ton geguckt und er gibt dir das so und sagt so, 50.000 Euro. Und sie ist so, oh, Aschkim, ich kann das nicht annehmen und so, weiß ich nicht. Und sie ist also 50 Racks. Während er ihr das schenkt.
Das ist doch echt cheap. So, das 50.000 Euro. Muss man doch wissen, dass das echt stillos ist. Man verschenkt irgendwie so an 16-, 17-Jährige. An die verschenkt man Bargeld, weil man denkt, ey, okay, das ist das, was 16-, 17-Jährige...
Aber hat sie immer so einen komischen Beigeschmack für einen 16-, 17-Jährigen Bargeld?
Kinder, wenn du deinen eigenen Kindern irgendwie Bargeld schenkst zu Weihnachten...
Ach, du meinst deinen eigenen Kindern?
Ich meine jetzt nur, wann verschenkt man denn Geld? Du verschenkst doch nicht Geld an Leute, die du wirklich gern hast.
Ja, das ist weird.
Also jetzt...
Na, es ist faul. Also meine Freundin würde sagen, ja, faul, Felix, hast du immer wieder keine Ahnung gehabt, was du mir schenken sollst? Ich habe dir schon 10 Mal jetzt in den letzten 3 Jahren... Kommst mir an mit Bargeld, ja.
Cool. Ja, eben, oder? Das macht man doch nicht. Ja. Das muss man nicht, dem doch sagen, das ist
stillos. Wenn 50k wären, würde sie es vielleicht auch okay gut finden und sagen, ja cool, dann schenkt er mir wenigstens nichts Falsches und ich kann mir irgendwie das kaufen, was ich gerne.
Dafür findest du ein paar Socken.
Kann nur sein.
Aber eine News, die ich gefunden habe, und die ist jetzt wirklich sehr interessant, weil du ja auch vom Fach bist. Und zwar, oh Gott, ey. Jeder dritte Häftling in Berliner JVA sitzt wegen Schwarzfahren.
Das ist Quatsch.
So, und dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht. Es ist jeder dritte, der eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt. Also Ersatzfreiheitsstrafe heißt, man kann die Geldstrafe nicht bezahlen und deshalb geht man in den Knast. Ja. Und davon ist es dann aber wirklich jeder Dritte, der das macht.
Also es ist eigentlich
und das ist schon krass.
Naja, es ist, glaube ich, also die Leute, die ich kenne, die wegen Schwarzfahren in den Knast gegangen sind, kenne ich ein paar, war entweder Faulheit oder Verpeiltheit. Weil immer so Briefe bekommen und irgendwie nicht reagiert und irgendwie nicht bezahlt und irgendwie verschleppt. Und dann war irgendwann so, ach so, übrigens, nächste Woche gehst du jetzt in den Knast. Ah ja, blöd. Naja gut, dann gehe ich eine Woche in den Knast. Ja gut, war auch nicht so schlimm.
Die gehen 30 Tage teilweise in den Knast dafür. Krass. Das kostet den Berliner Steuerzahler 4.500 Euro übrigens.
Ja, es kostet, glaube ich, mehr Geld, irgendwie die Häftlinge zu bezahlen, als wenn man es halt sozusagen einfach drauf scheißen würde, ne? Und es nicht verfolgen würde. Aber so ist es ja mit Drogendelikten.
Aber die Gewerkschaft der Polizei, GdP Berlin, hält das für den falschen Weg, auf diese Freiheitsstrafen zu verzichten, weil wer Bahn fahren möchte, muss dafür Geld bezahlen. Aber wenn Schwarzfahrer keine Straftat mehr ist, dann tun die Leute das nicht mehr, sagt Sprecher Benjamin Jendrow. Die haben es drauf, oder?
Die sollen einfach öffentliche Verkehrsmittel für die Bevölkerung umsonst machen.
Das sagt die Gewerkschaft der Polizei dann übrigens auch.
Also jetzt mal ehrlich, warum bezahlen die Leute dafür? Warum die Leute dafür bezahlen lassen? Das ist doch strange.
Ja, das ist allerdings wahr, weil das wäre wahrer Reichtum dieser Gesellschaft, ein gutes Gesundheitssystem und ein öffentliches Personennahverkehrssystem, das unsere Bedürfnisse befriedigt. Wer braucht da schon Yachten und Pyramiden?
Richtig, ich bin übrigens kein Strafrechtler, nur mal so. Ne? Also, ja, gut. Das ist immer nämlich so das Geil. Hey, du bist doch Anwalt. Kannst du mir mal kurz sagen, was passiert irgendwie, wenn ich hier mein erbrechtliches Psychoproblem habe? Hey, mein Vermieter hat mir irgendwie geschrieben, dass bla bla bla. Und übrigens, was ist denn, wenn ich der Polizei das und das sage? Mann, verpiss dich, Alter.
Hey, Entschuldige, du bist doch Physiotherapeut. Ich habe da hinten so eine Stelle, die tut schon seit Monaten weh. Achso, wir sind hier gerade auf einer Party. Du bist gar nicht im Dienst, aber ja, also wenn du mich jetzt kurz einrenken könntest, wäre schon geil.
Du bist doch Lehrer für Deutsch, da kannst du mir mal mein Chemieproblem kurz mal erklären.
Okay, für was bist du denn Anwalt?
Für
Wirtschaftsanwalt?
IT, für IT und Medienrecht.
Geil.
Ja.
Ich hätte mich also an dich wenden können, als wir damals einen kleinen Rechtsdisput über Roya Bunker hatten.
Ja, sowas zum Beispiel.
Sowas wäre.
Wobei ich jetzt nicht mehr in der Kanzlei tätig bin gerade, sondern in einem Unternehmen. Aber ich bin trotzdem zugelassener Rechtsanwalt. Könnte dich sozusagen aus meinem Wohnzimmer heraus beraten. Habe ich auch schon gemacht für Rappers und so.
immer Briefe schreiben, wo Anwalt draufsteht. Das wirkt ja schon.
Sowas zum Beispiel, ja. Oder anrufen hilft auch meistens.
Ist Anwalt sein so ein bisschen sein wie Rapper, Battle Rap? Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man sich so vor Gericht fetzt oder wenn man sich auch diese Briefe zuschickt.
Das ist auch so dieses Klischee, ne, dass Anwälte immer im Gerichtssaal sind.
Also nee, aber diese Briefwechsel, die finde ich ja so geil, weil das ist irgendwie so, sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für Ihr Anschreiben.
Jetzt schreibe ich meinen Konter.
Jetzt fick deine Mutter. Und dann so bumm, 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 eine Ohrfeige nach der anderen und dann am Ende mit kollegialen Grüßen Ihr Markus Steiger.
Naja, es ist halt sozusagen schon mal, hat viel mit Sprachaffinität zu tun. Also das ist natürlich das Gleiche, weil du ja einfach dich nur mit dem Wort auseinandersetzt und deshalb hast du natürlich da eine Parallele und das stimmt schon, was du sagst. Also es hilft einem auf jeden Fall. Vor allen Dingen hast du das ja nicht nur bei diesen Schriftsätzen, sondern du hast ja als Anwalt wahnsinnig viel mündliche Gespräche, die du führst. Also du bist in irgendwelchen Calls mit irgendwelchen anderen Parteien oder auch gegenüber deinem Mandanten. Dein Mandant will ja auch, genauso wie du jetzt sozusagen, innerhalb von Sekunden für irgendwelche komplexen Probleme sofort perfekt die Lösung haben sozusagen. Und du musst ja irgendwie in der Lage sein, sehr schnell zu reagieren, sehr schnell zu denken und sehr schnell zu argumentieren und auch gewisse Zusammenhänge zu bilden und so weiter. Und da denke ich schon, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Also das eine braucht man nicht ohne das andere so mäßig. Also du kannst natürlich auch einfach gar nichts mit Rap zu tun haben, aber es hilft dir. Also mir hat es immer sehr viel geholfen und vor allen Dingen, was mir viel geholfen hat, ist so ein bisschen so diese Angst, vor vielen Leuten zu stehen, in so einer Drucksituation mit runtergelassener Hose, weil das hast du ja quasi auf der Bühne. Mhm. Wenn du hast ja immer diesen Moment, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Mauli, aber es ist immer, wenn ich einen Auftritt habe, bin ich davor Gottes nervös. Es ist so scheißegal, ob das jetzt 20 Leute sind oder irgendwie, weiß nicht, wie bei so KIZ-Vorgruppe 7000, so, weißt du, wo du so denkst, okay, fick dich, so, das ist ein bisschen viel. Aber so diese Situation, wenn man die so meistert, dann weiß man, ja, okay, das kann mich jetzt nicht erschüttern. Ich komme da schon irgendwie heil wieder raus. Ich finde da schon eine Lösung für. So, ne? Und es gibt halt so eine Sicherheit, die du dir im Leben so ein bisschen so antrainierst, die du natürlich dann auch ausstrahlen kannst. Und das ist schon cool.
Ist es einfacher für andere Leute, Partei zu ergreifen, als für einen selber?
Safe.
Ja.
Man sagt ja auch immer...
Warum?
Weil man diese Distanz braucht. Du brauchst die Objektivität.
Um schlagfertig denken zu können.
Genau, quasi. Und um teilweise vielleicht auch besser abwägen zu können, um nicht emotional zu denken. Wenn du emotional anfängst zu denken, dann machst du meistens Fehler in der Logik, ne? Weil logisch, weil du ja einen ganz anderen Bereich im Gehirn sozusagen angetriggert wird, als den du ja brauchst, wenn du wirklich klar sein musst im Kopf und einfach abwägen musst und sagen musst, hey, das ist jetzt vielleicht für dich nicht so der Air-Move, aber trotzdem kommt, wenn wir das jetzt machen, für dich das Beste dabei raus. So, ne? Und deshalb sagen auch alle Anwälte immer, niemals in eigener Sache, immer jemanden anderen, selbst wenn es dein Gebiet ist, wo du dich halt mega gut auskennst, du siehst halt einfach nicht so viel, wenn es dich selbst betrifft. So, das ist schon wichtig. Also ich würde auch, selbst wenn ich jetzt ein medienrechtliches Problem habe, niemals es selber machen. Mhm. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen Vorschuss für einen Verlag oder was auch immer, Vertrag, und ich weiß ganz genau alles theoretisch, so, ich gebe das immer jemand anderem. Das ist total wichtig. Muss man unbedingt machen. Deswegen sage ich auch immer den Leuten, geht zu einem verfickten Anwalt. Weil es gibt auch wahnsinnig viele, viele Manager, die ja auch so sind, ja, nee, das weiß ich alles. Ja, nee, ich kenne mich damit so gut aus. Ja, tust du, aber es ist halt auch manchmal so, dass einfach vier Augen auch mehr sehen als zwei. Und ich meine, wir Juristen machen das ja auch, wenn wir jetzt in der Kanzlei sind oder so oder in der Rechtsabteilung, dann ist es ja nicht so, dass jeder irgendwie sein eigenes Ding macht, sondern wenn wir irgendwie denken, hey, hier ist irgendwie tricky, dann reden wir ja auch drüber zu zwei, zu dritt oder in einem Team von 10 Juristen, ja, die sich dann über Probleme unterhalten und sagen,
Kommt denn überhaupt was raus?
Immer. Naja, immer.
Ich habe manchmal den Eindruck, so wenn 10 Juristen auf einem Haufen sitzen würden, dann sind so viele Bedenken im Raum, dass nichts passiert am Ende.
Ja, das muss man sich antrainieren. Also das ist eine Erfahrungssache. Wenn du sozusagen das schon öfter gemacht hast, fängst du irgendwann auch an, pragmatisch zu werden und halt auch einfach mal zu sagen, ey, lass doch mal vielleicht Jura einfach mal rauslassen. Was ist denn so logisch und wirtschaftlich jetzt einfach mal erstmal der beste Schritt? Jetzt mal unabhängig davon, ob das vielleicht rechtens ist oder ob das geht. So, ne, was wollen wir denn eigentlich überhaupt? Und dann kann man sich natürlich auch so überlegen, okay, wie ist dann sozusagen die Backdoor-Begründung dafür eigentlich? Und jetzt gerade in dem Unternehmen, wo ich bin, ist es so, dass die Leute sehr viel Erfahrung haben und auch alle früher in Kanzleien waren und so. Mhm. Und das ist mega geil. Also weil da ist es wirklich so, du findest immer relativ fix eine Lösung für sehr komplizierte Dinge und du kannst immer Leute fragen, hast immer so einen Sparringspartner. Und manchmal ist es auch so, wenn du über Dinge sprichst, dann wird es ja einem manchmal erst klar. Mhm. Also es ist ja so, auch in allen anderen Lebenslagen, so finde ich, so wenn ich dann manchmal denke, okay, jetzt habe ich den und den Gedanken, den spreche ich jetzt aus und dann merke ich beim Sprechen, ah fuck, das ist voll falsch. Mhm. Das ist schon so, ist halt so ein kommunikatives... eine kommunikative Wissenschaft eigentlich, obwohl viele Leute jetzt ständig in ihrem Kämmerlein sitzen und da so irgendwie Schriftsätze ballern.
Ist das praktisch fürs gesamte Leben?
Naja, also es ist praktisch für so langweilige Dinge des Lebens, aber es ist halt in zwischenmenschlichen Beziehungen schon auch manchmal hinderlich, weil du halt irgendwann anfängst, halt so berufskrankheitsmäßig so komplett pragmatisch zu sein.
Ja.
Also es ist schon, glaube ich, so für manche Leute in deinem Umfeld schon schwer, mit einem Juristen irgendwie vielleicht auch eine Beziehung zu haben oder befreundet zu sein, weil Juristen wissen auch voll oft alles besser so. Ja, es ist ja so ein bisschen so dieses Ding und sind auch trotzdem sehr selbstbewusst, also können sozusagen hinter dieser Meinung stehen und wenn die sich sozusagen einmal so eingeschossen haben, so, dann ist das auf jeden
also
Fall
selbst so. Wir haben tatsächlich eine Juristin auch so in unserem Freundeskreis und das ist schon auch immer ein Erlebnis.
Was sag jetzt man nichts Falsches, die kommen nicht mehr zum Kaffee.
Ey. Was man alles darf und was man nicht darf. Mhm. Ja, das auch zu wissen, was man so darf, zum Beispiel jetzt auch in diesen Zeiten halt so.
Ja. Yeah. Ja, okay, aber das sind zum Beispiel so Sachen, mit denen beschäftige ich mich jetzt nicht so wahnsinnig krass. Also ich meine, klar, ich ziehe mir das natürlich auch rein, aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwie jede neue Verordnung an, die rausgekommen ist und schaue irgendwie, ob das okay ist oder nicht. So. Also die Frage ist halt immer, für welchen Case ist das? Und jetzt ist natürlich auch gerade irgendwie immer die Argumentation, naja, es ist halt eben einfach, um die körperliche Unversehrtheit aufrechtzuerhalten. Ne? Es ist ja schon nochmal, sage ich jetzt mal, ein anderer Beweggrund, als jetzt kommerzielle Nutzerprofile von einem Menschen zu erstellen, um ihm halt die ganze Zeit irgendwelche Produkte vor die Nase zu ballern, damit der irgendwie kauft, kauft, kauft. Das ist ja schon nochmal eine andere Situation. Du musst es ja schon voneinander trennen, weshalb du da deine Daten abgibst. So, ne? Also die Frage ist ja, wo, und da ist dann halt eigentlich, da geht dann der Datenschutz richtig los, wo liegen die Daten eigentlich, wie sind die Daten gesichert, was gibt es sozusagen für technische Maßnahmen, dass die IT-Security auch tatsächlich funktioniert, dass die Datenschutzfolgenabschätzung, so heißt das sozusagen, was, wenn man besonders sensible Daten verarbeitet, die geschrieben wurde, ist die stichhaltig und so weiter, wurde da eine Risikoabwägung gemacht und ist das alles da in diesem Backdoor-Bereich, liegt es da vernünftig, weißt du? So?
Frage an dich, ist es da?
Naja, es ist schwierig zu sagen, also weil ich ja sozusagen die Interna nicht kenne, aber was ich kenne, also ich kenne zum Beispiel auch die Kanzlei, die das für die Corona-Warn-App jetzt auch gemacht hat und so, das sind schon fähige Leute, die sich das
anschauen. Nee, und die Corona-Warn-App ist ja dann und irgendwie auch mit dem CCC irgendwie abgesegnet worden.
Die ist zum Beispiel ziemlich safe und dafür gab es halt
weil auch eine gute Weil es halt so dezentral Stufe. Ist.
Ja, und weil halt eben auch, du kannst ja zum Beispiel auch aussuchen, wenn ich mich jetzt testen lasse, ob da meine personenbezogenen Daten reingeht oder meine anonymisierten Daten und da bin ich halt mittlerweile auch so, ey, wenn es einen guten Purpose hat, also wenn es einen Zweck hat, vielleicht irgendwie Leuten auch zu helfen für mich, dann ist mir doch wurscht, ob da irgendwie mein Testergebnis irgendwo drin landet. Also klar, es ist eigentlich schon ein sensibles Datum, weil es halt irgendwie ein Gesundheitsdatum ist, aber man muss halt schon, also finde ich, abwägen, weil ich, muss dir ganz ehrlich sagen, habe erst so in den letzten Jahren angefangen, wirklich aufzupassen im Internet, wo ich irgendwie meinen Scheiß reinhacke, was ich irgendwie benutze und so. Und ich meine, ich kenne immer noch genug Leute, die sagen, ja, wie ich dachte, bei dem Cookie-Banner muss man okay klicken, sonst darf man irgendwie die Website nicht besuchen und so. Also, weißt du, also es, und das sind intelligente Leute, die mir das sagen. Ich denke so, ja, du hast gerade irgendwie 56 Tracking-Tools akzeptiert irgendwie, weil du halt auf Nike.com warst. So, weißt
das
du?
Ist also, übrigens wirklich interessant, wenn man sich das mal anguckt, also wenn man auf diese Liste geht, irgendwie so notwendige Cookies zulassen und so weiter, dann muss man gucken, was da teilweise aufgelistet ist und wenn man die dann alle ablehnen. Ich wollte nur kurz sagen, also das Interview, das ich gelesen habe, war mit dem Physiker und Philosophen Armin Grunwald in der Neuen Zürcher Zeitung, der gesagt hat, eine Technik, die einmal in der Welt ist, kann man kaum absichtlich wieder verschwinden lassen. Also das so quasi, also diese ganzen Techniken, die jetzt in letzter Zeit in Mode kamen, halt kaum wieder zurückgenommen werden. Und das zur Datenspeicherung, das finde ich ganz interessant, da gab es einen Disrupt-Podcast von der Wirtschaft, nee, vom Handelsblatt. Ja, die machen immer auch so Zukunftstechnologien, behandeln die. Und da war eine Forscherin, da fällt mir jetzt leider der Name nicht mehr ein, aber die hat sich dafür ausgesprochen, dass Daten halt dezentral gelagert werden und nicht immer bei den Firmen, gelagert werden, sondern es gibt eben das Modell irgendwie so, dass man dann seine Daten irgendwo hinterlegen kann und für die Nutzung, damit so Shop-Systeme lernen können, dass die so quasi vorbeikommen können, ja, die Daten anonymisiert nutzen können und dann so quasi ihre Shops wieder optimieren, ja, können, statt dass man die immer gleich bei den Firmen ablehnt und,
was
und
wirklich,
die machen dann
was
das
wirklich
draus.
Aufhören
also versteht
muss,
man das?
Ja, was wirklich aufhören muss, ist, dass du anfängst, deinen Daten Drittparteien zu geben als Unternehmen. So, ne? Warum gibst du denn deine Daten Google? Warum benutzt du Google Analytics? Ne? Also, was ja die Unternehmer am Ende des Tages machen, ist, sie tracken Leute, benutzen dafür Tools, ja, wie zum Beispiel Google Analytics oder was auch immer, und schieben dann diese Daten, die sie ja sammeln, sind ja deren Daten, sind ja deren Benutzer, die sozusagen auf diesen Webseiten sind, schieben die dann schön
zu Google,
schön ja, zu Google und Google lernt und Google lernt und Google lernt und so. Und ich finde, das muss wirklich aufhören. Ich finde, die Unternehmen müssen anfangen, First-Party-Tracking zu machen, also wirklich auf ihren Servern gehostetes Tracking zu machen, und sie müssen vor allen Dingen aufhören, personalisiert zu tracken, so, und aufhören, dass da Uwe Schmidt steht, sondern da steht einfach nur männlich, 30, interessiert sich für Fußball und Rap, so, ja, und den schmeiße ich auch in die Gruppe mit den anderen 30-Jährigen, die sich für Fußball und Rap interessieren, aber ich muss doch nicht wissen, dass das Markus Steiger ist, so, weißt du, der irgendwie auf Swingerpartys steht, auf 500 Millionen Euro Yachten, wo er Leute für sich bumsen lässt. Ja? Und ich meine, das ist wirklich
dieser so Linksradikale steht ja, auf 500
dieser Linksradikale Impfverweigerer, Clanverteidiger steht da irgendwie auf seiner Homoparty lässt bumsen. Ich finde, da muss wirklich so, und ich glaube, dass, und das, was ich dann auch wieder, da finde ich wieder Kapitalismus dann in der Form gut ist, dass die Leute ja jetzt anfangen zu erkennen, dass es wiederum etwas ist, was man den Menschen gut verkaufen kann, Privacy, ne? Also es ist ja wiederum so ein Tool, auf die Plattform gehe ich jetzt in Zukunft lieber, weil ich weiß, dass sie die Daten nicht zu Google schieben. Und wenn sozusagen die Unternehmen anfangen, das zu begreifen, dass es sozusagen Verkaufsmomentum ist, dass sie die Daten schön bei sich selber haben und auch nur selbst auswerten und das auch schön entpersonalisieren und dass sozusagen die Nutzer da irgendwie so ein bisschen wacher sind und bewusster sind, dann wird sich das auch alles wieder verändern und wieder kippen. Und da hoffe ich halt, dass das auch gerade bei den großen Unternehmen halt jetzt langsam in die Köpfe kommt, weil warum sollst du dein Gold, es ist ja wirklich so, wenn du ein DAX-Unternehmen bist, ja, und du hast irgendwie, was weiß ich, mehrere hunderttausend Besucher am Tag, warum sollst du diese wertvollen Informationen über dein Unternehmen einem anderen Unternehmen geben, was wiederum daraus lernt und dann deinen Business Case nachbaut? So.
Leute, kauft bei Royal Bunker und Krasser Stoff. Die Daten werden garantiert nicht an Google weitergegeben. Die sind alle ganz schön auf meinem Server in Holzminden.
Ja,
an dieser Stelle, wir sind bei der Bundesamt Rap-Woche. Wir beschäftigen uns mit Rap.
Ja. Digga, schneid einfach alles raus, was ich gesagt habe.
Das ist unsere Spezialität. Und deshalb reden wir jetzt auch über Lil Leno. Und zwar.
Die und beste zwar, Überleitung, die ich seit langem gehört habe.
Und zwar Lil Leno hat in der letzten Woche vielleicht nicht ganz im Ernst gesagt, was er als nächstes tun wird, um besser rappen zu können. Oh. Und zwar gibt es jetzt eine Auswahl. Was macht Lil Leno, um besser rappen zu können? Also er hört auf.
Er lässt rappen.
Er lässt rappen. Lässt rappen.
Gutes altes Erfolgsrezept.
Ja, genau, also hört auf und lässt rappen.
Ja.
Er kauft sich das Buch How to Rap von Kool G Rap.
Hm.
Er lässt sich einen Chip mit einer KI implantieren, ja, die ihn besser rappen lässt. Und er lässt sich die Lippen aufspritzen, weil er dann das Wort Banane basslastiger aussprechen kann.
Ich bin für Letzteres. Das ist wie scheißegal, was richtig
Banane!
Ist mir scheißegal, was richtig ist, aber es ist nicht den besten Beweggrund.
Das wäre auch, wenn ich so überlege, wie der so, als er noch YouTuber war und dann so langsam sich gesagt hat, nee, weißt du was, ich werde jetzt Rapper, was so an irgendwie Looks und Gesichtstattoos und so dazugekommen ist, das wäre schon der nächste konsequente Schritt, einfach so Schönheits-OPs. Mhm. Ich gehe auch mit Lippen aufspritzen. Vielleicht auch KI, aber das wäre irgendwie die langweiligere.
Mhm. Sehr langweilig.
Es ist tatsächlich das Lippen aufspritzen.
Yes!
Yes! Und er hat auch dieses Ding, also ich dachte so, wenn man dann das Wort
Banane ausspricht, dann merkt man auch schon, das vibriert einfach mehr. Was haltet ihr davon?
Finde ich großartig.
Also jetzt mit diesen Gesichtstattoos und so weiter, das sieht jetzt mittlerweile sieht besser aus. Also besser als mit dieser Ananas auf dem Kopf, ja, oder? Das war doch der mit der Ananas, ja,
ja,
oder?
Ja, ja.
An dieser Stelle würde ich gerne mal einen Rückgriff in deine Diskografie wagen, weil du weißt, ich hatte ihn ja damals auch, glaube ich, gespielt, als rausgekommen ist. Ich würde gerne Leierkastenmann hören.
Ja, mach mal. Den finde ich Steiger immer noch gut.
Ja, der ist gut. Das ist einfach eine geile Melodie.
Ich rate. Ich denke, wir haben einen Brief bekommen, der ist unfassbar lang. Der heißt, warum man als linksradikaler Kollege hören und Adorno scheiße finden kann. Aber das ist, den müssen wir auf nächste Woche schieben. Das ist jetzt zu lang.
Müssen wir auf jeden Fall auf nächste Woche schieben. Ich wollte sowieso das ausdiskutieren mit dir, ob wir überhaupt drüber, sollen wir ihn nur in Ausschnitten präsentieren? Sollen wir darüber diskutieren?
Lass nächste Woche gerne eine kleine Hörbuchfolge machen. Wir nehmen den mal auf und dann können wir da gerne drüber reden. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ist Lass wieder mal, aus Leipzig uns zugeschickt worden. Ich glaube, Leipzig ist auch so ein
Hotspot. Ich schicke euch auch mal einen Leserbrief.
Gerne.
Ein Leserbrief.
Am besten ab 3 Seiten wird es richtig spannend.
Ja, okay, verstehe. Drücke ich dir einfach, wenn wir uns sehen, in die Hand, oder?
Das ist vielleicht eine kleine Abhandlung über das Verhältnis von freiem Willen und künstlicher Intelligenz Weißt du, so eine philosophische Abhandlung.
Ja, ich hab ein einziges nur, aber es ist dafür sehr gut.
Okay, ein Zitat.
Wie folgt lautet es. Diese Hipster-Bewegung ist sehr peinlich auf jeden Fall. Das ist sowas, was man bei uns eine Zeit lang als metrosexuell belächelt hat. Das ist, wenn Männer sich so für Klamotten interessieren, wie es sonst nur Schwule machen, aber sehr viel Wert darauf legen, dass sie nicht schwul sind, sich aber gleichzeitig in allen Belangen viel schwuler geben, als Schwule das je machen könnten. Das ist dieser Hipster-Rap.
Das ist
sagte das
Flair im Jahr 2014.
Flair, hipsterfeindlich, Haiti, queerfeindlich, Prinz Pi mag einfach keine Leute.
Du hättest noch Tim Melzer dazu nehmen müssen, finde ich. Hätte auch Tim Melzer gesagt haben können.
Tim Melzer Backstage.
Also vom
Interessant wäre es eigentlich gewesen, wenn Casper das gesagt hätte 2011.
Ich kann so viel dazu sagen. Casper saß 2 Plätze weiter während dieses Interviews.
Okay, dann war es safe Flair.
Ich glaube, es war... aus welchem Jahr ist dieses
Zitat? Wie viele Tipps willst du noch? Casper saß im Bild, Alter. Was willst du jetzt noch für Tipps haben von mir?
Der saß nie mit Flair auf irgendeinem Podium. Was war der dritte?
Prinz Pi.
Oh, das wäre so krass, wenn Prinz Pi das gesagt hätte.
Ich möchte
eigentlich, dass
Prinz Pi gesagt hätte. Es war Prinz Pi.
Geil!
Es ging danach noch weiter sogar. Interviewt von Selçuk, damals noch für Splash Mac. Und er saß auf einer Couch mit... Bartek und Mackes, Casper und ich glaube Tour. Und er ist also und alle anderen saßen so sehr versteinert da und waren so, sagt er das gerade? dann sagt so, es ist Selçuk, ja, aber zum Beispiel, man könnte ja jetzt so Sneaker sammeln, würde ich jetzt auch eher in die Hipster, nicht, dass ich sagen will, du bist ein Hipster oder so, aber du sammelst auch gern Sneaker und so. Ja, okay, aber ist ja noch was ganz anderes und so, Hip-Hop-Culture, oh, Schuhe und bla, aber geil. Klamotten und so.
Der Mann mit der Kaffeemaschine. Baristo Weltmeister.
Ist denn Ferrari-Fahren eigentlich nicht auch so ein bisschen metrosexuell?
Sehr. Sehr. Wäre mir auch unangenehm, muss ich sagen.
Stell dir mal vor, du hättest so einen blauen Ferrari. So. Boah, wäre komisch, oder?
Schwul.
Ja, irgendwie ein bisschen.
Der ist übrigens, ist lustig, der ist übrigens aus dem Dorf, wo Enzo Ferrari aufgewachsen ist damals. Also da habe ich den lackieren lassen. Da gibt es so eine Lackierwerkstatt. Ganz alt noch, Meisterbrief aus den 1800er, aber das muss ich euch irgendwann mal in Ruhe erzählen.
Also ich habe ja auch eine Zeit lang als Türsteher gearbeitet und du hattest ja dann wirklich auch dieses Problem mit Herrengruppen. Seien sie jetzt aus Nordrhein-Westfalen und auf Kegelurlaub oder halt aus Kreuzberg und wolltest sie nicht drin haben.
Ja, so. War aber, weil du Türsteher beim Schmutz warst, oder?
Ja, so ungefähr. Das war damals im Scala. Das war... Ja. War
stimmt, in der Friedrichstraße.
Genau.
Oh, ich habe die Scala geliebt. Ey.
Genau, ich auch. So, aber du hattest dann halt diese Jungsgruppen, also wie wirklich so Kegelclub, so, die dann halt auch auftauchten, weil Friedrichstraße in der Nähe war und dann so, ey. Und dann so, nee, sorry, tut mir leid, warum denn nicht? Sagt er, ich glaube, es ist nicht eure Musikrichtung. Warum? Gay Rock. Okay.
Das war deine Ausrede.
Stark. Gay Rock. Und dann so, okay, ja, ist nichts für uns. Gay Rock. Und dann hatte ich.
Was ist denn Gay Rock, Alter?
Gay Metal.
Du meintest Gay Rock, Alter.
Und dann hatte ich auch diese Jugendgruppe aus Köln oder Kreuzberg. Und so, ja, leider, nee, geht nicht. Ist nichts für euch. Wieso denn nicht? So sehr metrosexuell. Und in dem Moment kommen wirklich so auch so zwei Boys raus. Der Typ guckt mich an.
Danke,
guckt
Bruder.
Seinen Kumpel an und meint, Bruder, wo hast du uns hier hingebracht? Klopft mir auf die Schulter und sagt, danke, Mann, danke. Es hat richtig gezogen. Es hat auf jeden Fall gezogen. Und ich war sein Freund, ich war der Held. Und ich hatte keine Ärger an der Tür. Nie. Ich habe ein Zitat. Okay. Sie sagen, wenn du einen Schnurrbart hast, dann hast du auch eine gute Pussy. Hat es gesagt, René Weller, schönster
Was?
Also sie sagen, wenn du einen Schnurrbart hast, dann hast du auch eine gute Pussy.
Weil du nach dem Lecken noch was davon hast, oder?
Wie auch immer. René Weller, schönster Schnauzbart-Boxer der Welt. Katja Krasewitsche über Schnauzbärte und Pussypower. Mhm. Cardi B steht zu ihrem Damenbart. Bones, jetzt mit Schnurrbart. Oder was Daley Thompson, ewiger Rivale von Jürgen Hingsen.
Was? Wer?
Beide mit sehr schönen Bärten. Kennst du?
Ich nehme den.
Daley Thompson und Jürgen Hingsen, zwei Zehnkämpfer. Und Daley Thompson hat Jürgen Hingsen war eigentlich der bessere Athlet, weil er 20 Zentimeter größer war und eigentlich zehnkampfmäßig hätte der den Daley Thompson kaputt machen müssen. Aber Daley Thompson hat den immer tot getrash-talked.
Okay, okay, du schwärmst so davon, dass es tatsächlich der sein könnte. Aber ich
naja, aber ey, 80er Jahre Schnauzbärte. Ja, ey, das ja. Aber ich kennst du René Weller noch?
Na klar, René Weller, feil schnell. Allerdings.
Der schöne René.
Ja, der schöne René. Ich würde sagen, dass es hier Katja Krasavice war.
Mit Schnauzbärte und Pussy Power?
Ja, von, also ich nehme dann Milski, Belski, welchen?
Wen?
Power Pilton, der letzte.
Bones?
Nein, wie ist denn der Athlet, Mann?
Was? Bones?
Wie ist denn dieser Athlet?
So Daley Thompson?
Danny Pilton, ja, den.
So entstehen Gerüchte.
Daley Thompson und Jürgen Hingse.
Der schnelle Bones.
Nee, es war Cardi B tatsächlich.
Wirklich?
Tell it, when you got a mustache. Sie lässt sich jetzt einen Damenbart wachsen. Mhm. When you got a mustache, you got good pussy.
Ja, gut, aber da war ich ja mit Katja gerade, das ist gar
nicht so. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Falsch.
Kommt so. Dann auch bald nach Deutschland die Damenbartwelle.
Ja. Wer? Auf jeden Fall mega. Ja. Ich bin am Start auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
So, von Lucas Smith, dem Pralinenmann, gibt es jetzt mehrere Zitate und die sind gut. Ich hasse Menschen, die sich wiederholen. Ich hasse Menschen, die sich wiederholen. Noch mehr hasse ich Menschen, die sich widersprechen. Ich hasse Gewaltausübende. Ich werde sie niederstrecken. Eigentlich Gewalt an sich. Ich werde euch alle massakrieren. Vor allem George W. Bush, denn ich hasse ihn. Wer war das? Taktlos? Real Talk, Alligator, Schauspieler oder Saddam Hussein in einem Videobotschaft kurz vor dem Ende des Irakkriegs.
Ich hasse Menschen, die ich wiederholen. Ich hasse Menschen, die ich wiederholen. Ja, es wird schon Alligator gewesen sein.
Ja, das klingt sehr danach.
Für Taktlos ist so lustig.
Ich bin ein Flat Earther, steche immer wieder in deinen Dreckskörper. Leute denken, dass ich eine Glatze habe wegen der hautfarbenen Badekappe. Tarek KZ,
ja.
Audio 88, Entschuldigung. Karate Andy oder San Diego?
Sag mal nochmal die ersten Zeilen.
Ich bin ein Flat Earther, steche immer wieder in deinen Dreckskörper. Leute denken, dass ich eine Glatze habe, wegen der hautfarbenen Badekappe.
Ich sag Tarek.
Könnte Tarek sein. Wobei ich diese Anglizismen reime, das ist nicht so seins eigentlich. Aber
Flat Earther of Dreckskörper?
Das ist so ein bisschen, also. Weiß ich nicht. Was gab's noch?
Audio 88, Karate Andi oder San Diego?
Ja, das ist Tarek.
Es war Tarek, tatsächlich.
Aber ein älterer Song, oder ist es.
Ich glaube, es ist von diesem Album vor dem Album, glaube ich.
Ah, ja. Das vor Urlaub fürs Gehirn, das Kacker-Album.
Sowas haben die ja nochmal gemacht vor dem Rap über Hass jetzt.
Ach, das
Album? Die unbeglichene Bordellrechnung, das Geheimnis der unbeglichene Bordellrechnung. Ja, okay.
Sie sagt, bist du nicht Max von Freundeskreis? Ich scheuerte ihr eine und fragte, was soll der Scheiß?
Boah, was? Haiti.
Eigentlich ganz geil.
Das ist Maxim KZ.
Torch. Dr. Renz, Vincent Stein von STP oder Max Herre selber?
Warte mal, nochmal die vier Leute bitte.
Torch, Dr. Renz, Vincent Stein von SDP oder Max Herre?
Ja, dann Dr. Renz wahrscheinlich.
Vincent Stein, sage ich.
Right. Du hast recht. Nur Musik ist schöner.
Vincent,
Song, das Dings. Mädchen von Kinokasse 4.
Der von SDP war richtig jetzt. Mhm.
Genau.
Warum sind die nicht gecancelt längst, Alter?
Keine
Warum dürfen
Ahnung.
Die noch irgendwo
Tarek
auftreten?
Tarek war übrigens Song ADAC featuring KZ von Abracadabra von den 257ers aus 2019.
Ah, siehst du. Ja, gut.
Und Alligator war vom Album Attentat. Und der Song heißt Ich hasse.
Mochte naja. Diesen Paketlieferanten-Song von Alligator sehr. Nebenjob, Stimmt. Dingsbums, heißt, ich, er, heißt
ich
er so?
Mich, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich erinnere mich an das Video.
Aber einen Nebenjob. Ich fand ihn stark.
Hey, ich hätte gerne noch einen Musikwunsch.
Oh, ich hätte gerne noch zwei Musikwünsche. Ja, erzähl schnell, du.
Und zwar habe ich eine Rapperin oder Popkünstlerin entdeckt, die heißt La Sovi, L-A und dann Z-O-W-I. Und der Track, den ich entdeckt habe, der ist allerdings schon von 2016. Der heißt Random Ho.
Okay.
Und den können wir auf die Playlist setzen, aber auch ihre neueste Single aus 2021, Tutoto heißt sie. Keine Ahnung, was für eine Sprache das ist, ob das jetzt wirklich auch Spanisch ist. Ich habe es nicht erkannt. Ich spreche ja Spanisch.
Fließend, ja.
Eigentlich so.
Yo soy tu naranja und so.
Yo soy fast un español.
Ja. Atzig. Cool. Ich würde noch gerne darauf hinweisen, dass sowohl das OG Kimo-Album rausgekommen ist, was super krass geschrieben ist, als auch das The Weeknd-Album, beide am gleichen Tag. Ich würde vom OG The Weeknd-Album...
Mann beißt Hund?
Genau.
Ich habe nur Weeknd-Album bislang gehört, ehrlich gesagt.
Ja, dann freu dich doch mal darauf, dass du das OG Kimo-Album zum ersten Mal hören wirst. Das
ich muss mir das anhören, das ist so ein Kritiker-Lieblingsalbum jetzt schon, ne?
Guck mal, ich habe mir genau aus dem Grund, habe ich das so ganz lang ignoriert und dachte mir so, ja, okay,
ist ja auch erst 4 Tage wenn
das... Raus, ne? Nee, nicht das Album, sondern ihn generell so, weil das so, als seine ersten Tapes rauskamen, waren immer alle so, oh ja, yeah, wir sind die Szene, wir finden das jetzt alle geil. Dann war ich so, ja, dann guckt doch alle Breaking Bad und hört OG Kimo und lasst mich in Ruhe. Und dann irgendwann habe ich das dann so wie ich auch Breaking Bad 3 Jahre später gehört habe, dann irgendwann so Anfang letztes Jahr mal reingezogen und war so, Alter, das gibt's gar nicht. Wie krass ist der denn? Das ist ja, so schreibt man doch nicht auf Deutsch. Das ist ja unfassbar.
Der ist ein krasser Rapper auf jeden Fall.
Das ist ein super krasser Rapper und das Album von ihm jetzt ist auf jeden Fall das Konsequenteste, was er jemals gemacht hat. Also das ist so wirklich ein Guss, wie so ein Kurzfilm eigentlich. Ah, ja. Und der Track, den ich spielen möchte, ist Töde. Das ist so, da kommt er dann zurück in seine alten Blogs und wird so konfrontiert von jemandem, der so sagt, ey, du hast uns hier zurückgelassen, du hast uns alle verlassen, du machst jetzt mit unserer Story aus unserem Viertel, machst du jetzt Cash und wir sind immer noch hier und bleiben zurück und bla. Mhm. Super krass geschrieben. Ist auch, glaube ich, so 6-7 Minuten oder so.
Okay, ja, hau rein.
Macht Spaß. Und von The Weeknd würde ich gerne Dawn FM, das ist das Intro von dem Album.
Ja, den fand
das
ich auch gut.
Nur eine Minute 30 oder so, aber da, was für Akkorde da so und wie er singt und das ist alles so fett. Ich liebe
ist den. Auch schon wieder so, wie hat es The Weeknd eigentlich geschafft, irgendwie der bessere Michael Jackson zu werden?
Oder?
Was ist da eigentlich los? Also er ist ja wirklich, finde ich, so eine 80er-Ikone mittlerweile von den Voll. Sounds her, wie er singt und so. Und dann ist er gleichzeitig auch immer so ein bisschen so leicht pervers, was er so an Lyrics hat. Ist ja immer schon so ein bisschen so... Wenn du das jetzt auf Deutsch singen würdest, wärst du auf jeden Fall wahrscheinlich nicht Platz 1.
Nee, es ist immer schon sehr, sehr destruktiv und sehr toxisch, so klar.
So der Style.
Die Diskussion hatte ich mal mit einem Freund, als so dieses ganze Leaving Neverland-Ding rauskam, war er so, ey, guck mal, warum gehören jetzt nicht einfach alle Michael Jackson-Songs The Weeknd, der nimmt die nochmal neu auf und alle können die mit coolem Gewissen hören.
Ja,
so.
Safe. Weißt du? Safe. Bis in 10 Jahren rauskommt, was The Weeknd so
für Sex Dungeons im Keller hatte.
Ja, und dann lacht keiner mehr, weil alle wussten es. Und keiner hat was dagegen gemacht. Leute, das ist richtig kacke.
Wie geil ernst du das jetzt nochmal
sagst.
Wie so ein Vater, der total...
Das ist echt, Leute, Gewalt...
Also Leute, das ist richtig kacke.
Kinderficken ist wirklich kacke.
Das ist wirklich nicht okay. Nein.
For real.
Lacht ihr jetzt
Kinder
drüber. Aber das sind alles Sachen, die kann man verhindern. Die muss man nicht machen. Man muss nicht scheiße sein zu Leuten.
Das ist richtig.
Man kann ja seinen Spaß haben. Konsensual ist ja alles machbar. Aber man kann sich nicht dran aufgeilen, irgendwie Minderjährige abzufüllen oder irgendwie Leute aus Abhängigkeitsverhältnissen irgendwie zu benutzen. Das macht man einfach nicht. Man macht auch nichts mit labilen Persönlichkeiten. Das muss man doch irgendwie checken für sich. Danke. Nee, und da gibt's... Weißt du, was mich daran noch ärgert? Selbst wenn diese Crackheads das nicht mehr selber checken, Da gibt's Manager, Anwälte.
Agenten.
Jetzt schaue ich da aber auch dich an. Da gibt's Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die denen die SexpartnerInnen zuführen. Und das, die gucken alle weg. Und die müssen doch einfach dann auch sagen, Junge, hör auf. True. Mach das nicht. Oder ich mach da nicht mit. Ich fahre die Groupies nicht ins Hotel. Und das aber ist doch da, nichts, wo dann Spaß flöten geht. Weil
aber da musst du wirklich mal John Niven Kill 'Em All lesen. Weil der sozusagen diese Michael-Jackson-Geschichte quasi wie so ein Spin-off zu Ende erzählt hat. Und das ist wirklich großartig beschrieben, wie sozusagen die ganzen Manager ihn immer dazu treiben, dass er doch nochmal eine Tour macht und ihn doch nochmal mit Drogen vollpumpen, damit er irgendwie seine ganzen 100 Millionen Schulden bezahlen kann und so weiter. Ich will jetzt nicht, will jetzt das Ende nicht leaken, aber dieses Buch beschreibt es, diese Perfidität, weiß nicht, ob es das Wort gibt, sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ein grandioses Buch. Es gibt ja dieses Buch, womit er quasi berühmt geworden ist, dieses Kill Your Friends von diesem A&R, der sozusagen über Leichen geht. Das kennt ja so jeder. Mhm. Und John Niven hat ja auch so 1000 andere Bücher geschrieben, die richtig geil sind. Zum Beispiel Gott bewahre auch irgendwie, wo Jesus wieder auf die Erde geschickt wird und irgendwie so die Welt retten soll und dann in so einer America-Casting-Sendung landet, weil er Gitarrist ist und so, das alles übelst ausartet. Auch richtig geiles Buch. Mhm. Aber da, liest dir das mal durch. Es ist auch wirklich sehr rabiate Sprache, also wird dir gefallen, Steiger. Und es beschreibt das, was du gerade eben genannt hast, sehr, sehr gut.
Was ich sagen wollte, als du gerade gesagt hast, so aus Abhängigkeitsverhältnissen immer schwierig, weil, aber wenn du auch ein Artist bist, von dem, weiß nicht, 100 Leute Team leben,
naja, gut, wir müssen diese Strukturen, ich meine, das hat ja viel auch damit zu tun, die Leute müssen ihre Brötchen verdienen, schlucken dann irgendwie alles Mögliche
runter. Man sollte einfach alles dezentralisieren, was es gibt
auf der Welt. Halt, gucken dann halt weg. Nein, ich meine, solche Verhältnisse müssen wir natürlich generell aufheben.
Ja, oder treiben die Leute da rein. Also ich meine, guck dir doch, also diese Amy Winehouse-Doku zum Beispiel beschreibt es doch auch, also bei ihr auch sehr gut. Sozusagen eigentlich gar keiner so wirklich daran interessiert war, dass sie irgendwie sober wird, ne? Das ist schon krass.
Kapitalismus abschaffen.
Können wir das rausschneiden, bitte?
Kapitalismus, nächster Song.
Kapitalismus abschaffen lassen.
Okay.
Kannst du
Kapitalismus
fragen?
Kapitalismus. Ich habe eine Schlussfrage an euch beide. Und zwar habe ich heute in irgendeiner Instagram-Story von irgendwelchen abergläubigen Praktiken gelesen. Nämlich unter anderem, dass man nicht am selben Tag seine Zehennägel und seine Fingernägel schneiden darf, weil sonst stirbt dein Vater.
Toll.
Und jetzt habe ich die Frage, funktioniert Aberglaube eigentlich nur für Leute, wenn man davon weiß? Weil wenn ich mir jetzt im Nachhinein überlege, wie oft ich schon
am selben Tag... Noch,
der lebt immer noch. Oder jetzt weiß ich aber davon, dass man das nicht tun darf und ich mach's und der stirbt. Mhm. Habe ich dann Schuld auf mich geladen? Ich mein, also so, jetzt...
Du hast es für dich schon selbst beantwortet, wie leise du gerade stirbt gesagt hast. Jetzt hättest du Angst, jetzt wo du es aussprichst, stirbt er wirklich. Ja, da hast du es doch. Klar, also Aberglauben ist immer, ich glaube, wenn das ist ja unsere tiefere Verbindung, eigentlich unter Hip-Hop sind wir ja beide sehr spirituell und für jeden Scharlatan zu haben, der uns was Schlaues erzählt.
Der so ein bisschen Öl verkauft
und sagt, mäßig. Das
ist ein geiles Sodbrennen.
Nee, aber so, ich glaube voll daran, dass du Sachen mit deiner Energie auf jeden Fall lenkst. Ich glaube schon, dass Aberglauben eher funktionieren, wenn man seinen Fokus darauf lenkt, was man jetzt alles darf oder nicht darf.
Ja, schwierig wird's, wenn du dann auf einmal anfängst, hektisch dir jeden Tag Finger und Fußnägel gleichzeitig zu schneiden. Ja, und immer wieder
aufs Ergebnis. Jetzt mal die Frage, wäre das strafrechtlich relevant?
Voodoo. Weil du mich fragst, Steiger, auf jeden Fall. Definitiv ist das strafrechtlich relevant. Also macht es nicht.
Merkt euch das auf jeden Fall.
Ja.
Ich war aber überrascht, ich kannte den nicht, aber jetzt weiß ich es. Nie wieder. Ehrlich, das macht nie wieder.
Okay, dann meine Frage an euch. Was sind die alltäglichsten Aberglaubenssätze, die ihr habt? Gibt es irgendwas, was ihr so täglich oder wöchentlich beachtet?
Ja.
Was?
Also wenn ich Brot wegwerfen muss, küsse ich es dreimal.
Wirklich?
Ja.
Weil, was bist du denn für ein Creep, Alter? Warum machst du das denn?
Das Voodoo-Shit, Alter.
Nein, das ist einfach so ein bisschen Respekt. Hey, Brot wegwerfen, das ist halt so quasi.
Ach so, du zollst dem Brot deinen Respekt.
Ja.
Dann kauf vielleicht einfach nicht so viel.
So quasi, wie wenn ich den... Naja, das ist... Das stimmt. Das stimmt, aber es gibt halt zum Beispiel so dieses türkische Fladenbrot, das wird immer relativ schnell schimmelig.
Dann küsst du nochmal so den Pelz.
Genau, und dann sage ich halt einfach, das ist wie so quasi, wenn ich einen Bison töte, dann mache ich auch vorher einen Tanz zu seinen Ehren.
Ja. Also ich habe es beim Fußballspielen. Ich ziehe immer den rechten Schuh zuerst an.
Ja?
Immer.
Ja, da kann man, glaube ich, jeden Nationalspieler Deutschlands fragen. Ich glaube, das erzählen alle, oder?
Irgendwie sowas hat man
immer. Ich gehe immer mit rechts zuerst aufs Feld.
Ja, immer so eine Modi. Und wenn es dann einmal nicht gemacht hast und dann lief es richtig kacke, dann bist du halt voll auf so einem Modus.
Das ist den Grund.
Ja. Also es gibt eine Sache noch, wenn ich Salz verschütte, dann mache ich das immer so hinter meinem Rücken. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt.
Oder? Nee, aber kenne ich auf jeden Fall von anderen Leuten, dass das so...
Ja, dann schütte ich so hinter mir, weil sonst geht es Unglück. So
bevor dann, nachdem du den Strumpf anziehst.
Kennt ihr das übrigens? Das ist vielleicht ein Aberglauben, mit dem ich euch bereichern kann. Wenn ihr unter einer Brücke durchlauft oder fahrt und ein Zug passiert die gerade, müsst ihr euer Portemonnaie über den Kopf halten.
Ach, wirklich?
Und dann regnet es Geld.
Wirklich?
Mhm.
Okay, mache ich. Wann? Ich hab's nicht.
Wenn man unter einer Brücke
und ein Zug fährt rüber
und ein Zug passiert diese Brücke gerade, also ihr, es gibt quasi ein Match von euch, der Brücke und dem Zug übereinander, dann muss schnell das Geld dazwischen, denn dann regnet das Geld. Dann
regnet jetzt Kohle.
Hm.
Okay, mache ich. Kenn ich's drauf. Da gibt's auf jeden Fall Bahnunterführungen, da stelle ich mich jetzt drunter. In diesem Sinne.
Ja, lass es zumachen, oder?
Das ist
ja. So ein wilder Ritt.
Leute, kauft bei Royal Bunker. Kapitalismus finde ich ja so geil.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.